Es ist Mitte Februar, höchste Zeit für eine neue Folge No Country for Old Nerds. Gute Tim.
Gute Tobi, servus.
Wir haben heute ein spannendes Thema für euch dabei, denn das Jahr ist noch jung. Es stehen etliche Spiele-Releases dieses Jahr bevor, tonnenweise, um genau zu sein. Und der Tim und ich, wir haben uns gedacht, dass wir doch mal mit euch ein paar von diesen großen Spiele-Releases besprechen wollen, von den, sage ich mal, ikonischen, teilweise von der Länge her epischen und vor allem auch Open-World ausgelegten Spielen. Es geht ein bisschen darum, wie die episch langen Spiele, die du mit Open World normalerweise immer in Verbindung bringst, ne, wo du mal locker 100, 200, manche auch 300 oder mehr Stunden reinballern, im Vergleich zu auch anderen Spielen, die vielleicht nach 30 Stunden auch mal durch sind. Wie zeitgemäß ist das Ganze? Für welches Alter ist das eigentlich noch angenehm? Ja? Also Tim, du und ich, wir haben da ja vielleicht ein anderes Zeitmanagement-Problem als ein 14-, 16-, 18-Jähriger, der sich da noch ganz anders reinwerfen kann.
Oder 20-jähriger Student.
Oder 20-jähriger Student.
8 Semester.
Ja. Gott hab die Zeit selig, ja. Aber genau das ist es. Also es wird um große Open-World-Games gehen, die gerade erschienen sind dieses Jahr oder noch rauskommen. Denn wir haben dieses Jahr ein paar echte Boliden hier auf dem Tablet liegen, auf die teilweise auch ja schon lange gewartet wurde. Und ich würde sagen, wir stürzen uns mitten rein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Manche von denen haben wir ja immer mal schon so nebenbei angesprochen. Heute wollen wir mal so ein bisschen einen dedizierten Ausblick darauf geben, was ist für uns interessant, was wird da dieses Jahr kommen. Es kommt dieses Jahr ein brutaler Berg auf qualitativ hochwertigen Spielen oder vermeintlich qualitativ hochwertigen Spielen auf uns zu. Da wollen wir mal gucken, wie Tobi eben schon gesagt hat, wie zeitgemäß ist da vieles auch noch. Wie funktioniert das heute noch und funktioniert es überhaupt noch für viele? Bin ich mal gespannt, was wir da so rausarbeiten können heute.
Allerdings starten wir vielleicht direkt mal mit einem Spiel, was am 10. Februar erschienen ist und zurzeit in aller Munde auf jedem Twitch-Stream und jedem zweiten YouTube-Video läuft, Hogwarts Legacy. Ganz klar so das Spiel, was zurzeit, denke ich, am meisten besprochen wird da draußen. Ich glaube, bei Twitch hat es den Rekord von Cyberpunk, was die Menge an Streams angeht, gebrochen sogar. Ich spiele es auch selbst, habe pünktlich zum Release angefangen, bin sehr begeistert. So viel kann ich schon vorwegnehmen. Ich werde nicht spoilen, keine Angst. Aber ich kann sagen, ich selbst bin kein richtig großer Harry Potter-Fan. Ich find die Filme gut, die haben mir Spaß gemacht. Aber ich habe die Bücher nicht gelesen und bin auch niemand, der in der Lore super deep drin ist oder so. Ich habe mir das Spiel einfach deswegen gekauft, weil ich die Welt spannend fand, weil ich Lust auf Abenteuer, Rätsel und Action hatte und einfach mich mal wieder in so einer Fantasy-Welt mit Magie und Co. richtig verlieren wollte, ohne dass es gleich in Skyrim und Co. ist, wo ich so eine extreme Role-Playing-Game-Rolle einnehme, sondern ich wollte mich einfach von einem tollen Abenteuer entführen lassen. Und genau das hat mir bisher Hogwarts Legacy geboten. Es hat mich seit ich angefangen habe zu spielen, überhaupt nicht mehr losgelassen. Ich habe jeden einzelnen Tag Bock drauf, freue mich auf abends nach Feierabend eine Runde spielen zu können. Muss nicht immer lang sein. Auch einfach mal kurz irgendwie ein, zwei Unterrichtsstunden abhandeln, ne? Nochmal schnell irgendwie ein bisschen Tränke brauen lernen.
Das ist ja schon das Haupt-K.O.-Kriterium für mich bei Hogwarts Legacy gewesen, dass das in der Schule spielt. Da müsste ich ja wieder in die Schule gehen. Mein Psychiater hat 100 Stunden gebraucht, um mir diese Albträume auszutreiben, früher von der Schule. Also von daher war das schon die größte Hürde eigentlich. Oh nein, ich spiele ein Spiel, was in der Schule stattfindet. Das geht schon mal gar nicht. Also nein, Spaß beiseite. Ich kann deine Begeisterung absolut nachvollziehen, obwohl ich selber nicht spiele, muss ich dazu sagen. Hat mich leider nicht wirklich gecatcht, die ganze Sache, obwohl wirklich, mir wird von allen Seiten bombardiert. Es wird von allen Seiten sehr hoch gelobt. Also ich habe wenig,
ja.
Bei der PC-Umsetzung, glaube ich, hat es ein bisschen technische Probleme, aber nicht annähernd sowas, wie wir schon mal bei Cyberpunk erlebt haben. Korrigiere mich, wenn ich lüge.
Nee, die Bewertungen sind durch die Bank super gut.
Durch die Bank super gut. Hab mir auch schon einiges davon eben angeguckt. So ein bisschen ein Kribbeln in den Fingern ist hier und da schon mal da, aber ich weiß nicht, ob das mein Way to go ist, ob ich mich da lange reinfinden kann in das Spiel.
Also ich kann zumindest sagen, so neben der Lust auf Abenteuer und Co. habe ich halt auch nach einem Spiel gesucht, oder Lust auf ein Spiel gehabt, wo ich jetzt mal sag, am Sonntagnachmittag mal gemütlich zwei, drei Stündchen spielen oder irgendwie abends mal ein Stündchen. Einfach was, so ein Spiel, was mich irgendwie verzaubert und eine Weile begleitet, aber ohne, dass ich da grinden muss. Also wie beispielsweise bei einem Destiny, weil ich der nächstbesten Waffe oder Rüstung hinterherjage. Da geht es wirklich einfach um das, die Welt zu erleben. Und das ist auch für mich der Star des Spiels, die ganze Welt und vor allem auch Hogwarts selbst. Also ich finde mich immer wieder darin wieder, dass ich einfach durch dieses ganze Schloss durchlaufe, durch diese ganze Anlage laufe und mir einfach Sachen angucke, weil überall ist irgendwas Cooles zu entdecken. Ein Beispiel, aus Harry Potter kennt man es ja, dass wenn da irgendwo ein Bild hängt, dass sich das Gemalte bewegt, ne? Dass das animiert ist oder dass du halt siehst, da ist ein Mann, der einen Tee trinkt und du läufst dran vorbei und dann siehst du halt, wie der gerade seinen Tee zu sich nimmt. Das ist steht nicht still, das Bild. Und
ist kein Stillleben, würde man sagen.
Ist kein Stillleben sozusagen, genau. Hatte ich gerade auch im Kopf den Begriff und es ist halt so, ich laufe einfach nur von A nach B, weil ich irgendwie zum Klassenraum will, sozusagen durch die Schule, und laufe an diesen Bildern vorbei und bleib halt wirklich andauernd stehen und guck mir das an, weil es halt auch eben so schön und detailliert und, sag ich mal, in Anführungszeichen feinfühlig gemacht wurde. Da hat jemand sich echt Mühe gegeben, das vor allem für Harry Potter-Fans so toll wie möglich umzusetzen, wie es in dem Spiel halt geht. Und ich würde sogar sagen, aber da kann mich gern jeder Harry Potter-Fan, der es besser weiß, korrigieren. Das Spiel ist eine ganz große Liebeserklärung an die Welt, an die Fans und an diese ganze Lore in diesem Spiel drin. In dieser Welt, meine ich. Und selbst als Nicht-Riesen-Fan und als Nicht-Super-Auskenner kann man sich sehr leicht davon begeistern lassen. Ein Beispiel auch, was jetzt mal nicht nur die Räumlichkeiten angeht, sondern Personen, dass halt natürlich auch die verschiedenen Lehrer alle, die dir Zaubersprüche und so beibringen, auf ihre eigene Art und Weise spannend oder auch einfach interessant oder ulkig sind. Ne? Da hast dann irgendwie die Dame, die dich da Kräuterkunde lehrt, die Kräuterkundelehrerin, und die ist halt irgendwie so ein bisschen freakig auf ihre eigene Art und Weise. Gibt's
bei der die ganze Zeit Jägermeister im Unterricht dann, oder? 56 Kräuter mit dem Hirsch drauf.
Also die Altersfreigabe ist ab 12 Jahren.
Also dann eher nett.
Eher nett. Aber es ist so, was
Spaß macht. Obwohl auf dem Dorf wäre es okay. Sag mal, 14... Wenn du schon konfirmiert bist, kannst du auch. Jägermeister.
Schon mal so ein. Ja, ich fand es halt irgendwie cool. Was sie zum Beispiel gemacht haben, ist, wenn du eine normale Schulstunde fertig hast, kannst du meistens danach den Lehrer nochmal ansprechen, um einfach nur mit dem zu plaudern und ein bisschen einen Schwank aus seinem Leben zu hören. Und bei dieser Kräuterkunde-Lehrerin fand ich es ganz cool. Die fragst du dann, sag mal, wie hast du eigentlich den Job hier bekommen? Wie bist denn du hier überhaupt nach Hogwarts gekommen? Was ist deine Story? Und dann erzählt die halt irgendwie so eine witzige Geschichte, dass sie nur für jemand anderen eingesprungen ist, der ein bisschen ungeduldig war und der sich halt mit ein paar gefährlichen Pflanzen da ein bisschen verschätzt hat und sozusagen von einer Pfütze in die nächste gedappt ist, erst erblindet ist und pipapo, ich will nicht zu viel erzählen, und dass sie deswegen letztendlich diesen Job bekommen hat, weil der Typ irgendwann so wütend geworden ist, dass er dann auf die Pflanzen eingedrescht hat und dann haben sie ihn suspendiert. Und
Tobi, soll ich dich mal ein bisschen mit dem Lasso wieder einholen, bevor du das komplett erklärt hast, das Spiel, die nächsten 25 Stunden?
Nee, ich will gar nicht zu sehr drauf eingehen.
Ich bin immer wieder begeistert von deiner Begeisterungsfähigkeit, das muss ich wirklich sagen. Weil, ich meine, jetzt machen wir uns nichts vor, so wie ich jetzt Hogwarts Legacy gesehen habe oder was ich dazu gesehen habe, das ist schon ein Feel-Good-Spiel, ne? Das ist schon darauf ausgelegt, dass diese kleinen Dullis, die im Elbenwald in Frankfurt da Harry Potter Zauberstücke und Spiele und den Nimbus 3000 und so dann da kaufen, dass die da Bock drauf haben. Aber es ist, also muss auch sagen, ich bin auch kein Harry Potter Nerd. Wir haben jetzt eben vor Weihnachten haben wir mal die Filme mal wieder geguckt, so in der Weihnachtszeit kann man das mal machen. Auch das erste Mal seit 5, 6, 7, 10 Jahren fast überhaupt mal die Filme geguckt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die damals jemals richtig fertig geguckt habe. Und man versteht schon, wo dieser Harry Potter-Hype herkommt und dass der immer noch am Leben gehalten wird, gerade durch so ein Spiel dann. Ja. Gefühlt kommt das Spiel für mich 10 Jahre zu spät, aber so wie es aussieht, wäre das vor 10 Jahren halt auch nicht so cool umsetzbar gewesen. Ne? Das muss man auch sagen. Ganz sieht schon cool aus. Was für mich so ein bisschen eine Kontroverse ist, was ich jetzt gesehen habe, da wird schon viel gekämpft halt. Ne? Also das ist ja eigentlich abseits von dem Harry Potter-Thema. Ich meine, da wurde ja auch gekämpft hier. Klar. Voldemort und seine Truppe. Aber das ist schon, man haut ja hier schon hunderte von Leute weg mal so an einem Tag. Ne?
Für mich das. Also ich meine, klar, es gibt Spinnen zu bekämpfen zum Beispiel und natürlich auch Menschen, andere Magier, die zu einer, sage ich mal, bösen Fraktion, wenn du so willst, gehören oder zumindest Widersacher darstellen.
Sliverin.
Ja, naja, die sind ja auf deiner Seite.
Ach so, die sind auf meiner Seite.
Ja, du, es gibt ja vier verschiedene...
ja, komm, das lass uns jetzt vertiefen, die genau. Harry Potter-Ark da.
Ja, ich meine, das ist auch sehr
bekannt. Harry Potter-Fan-Podcast.
Oder ja, es gibt halt vier verschiedene Häuser, ne?
Ja, und
das Schöne ist auch, oder vielleicht das würde ich gerne dazu erwähnen, weil ich das ganz nett fand. Es gibt ja auch einen Harry Potter Fanclub natürlich online, so eine Seite, also
rein,
eine
Community. Ich glaube, es gibt tausende wahrscheinlich.
Nee, so ein offizielles meine ich. So. Und du kannst, wenn du dich da anmeldest, das ist natürlich, um dich da auszutauschen und Infos abzugreifen, bla bla. Aber was toll ist, du hast da die Möglichkeit, dir halt auch auf der Webseite von denen oder in dem Fanclub im Offiziellen so ein Avatar zu erstellen. Und das ist dann nicht nur ein Bild, sondern du kannst dann auch dein Haus wählen, indem du halt Fragen beantwortest, wirst du einem Haus zugeordnet und dann auch noch deinen Zauberstab und deinen Tierbegleiter erstellen. Jetzt ohne zu tief reingehen zu wollen, was ich cool fand, wenn du das online im Fanclub gemacht hast, kannst du dein Fanclub-Account mit dem Spiel verbinden und wenn du dann nach Hogwarts kommst und dir der Hut aufgesetzt wird, der entscheidet, in welches Haus du kommst, wird das übernommen. Was ich ziemlich nice finde, ja. Vielleicht hat sich da jemand halt Mühe gemacht oder was bei gedacht.
Das hört sich auf alle Fälle so an.
Und kann er übernehmen.
Ist das...
Jetzt du wolltest ja auf den Aspekt des Kämpfens noch
raus. Nee, ich wollte mal so generell auf das Aspekt des Spiels eingehen.
Ja.
Das ist ja so, wie ich es jetzt mitgekriegt habe, oder was du auch schon erzählt hast, ist ja so, ich sag mal, 20 Stunden Hauptstory in der Open World.
Es ist
eine 30 Open World. Stunden, wir wollen uns auf die Zahl
setzen. Ich habe es noch nicht durch, aber so 25 bis 30 Stunden habe ich gelesen.
Ja, das habe ich auch gelesen, so in dem Rahmen. Und der Rest ist Open World, wo man dann wahrscheinlich auch wieder 100 Stunden da durch die Gegend lullit und irgendwas.
Also es gibt viele Nebenquests, die spielen teilweise in der Schule und außerhalb der Schule. Und es gibt natürlich noch so übliche, es gibt natürlich auch kleine Dungeons, Höhlen und Rätsel.
Zum Beispiel. Auch so, ich sag mal, viel Open World Stuff halt, ne? So, Open mach World hier, Stuff, geh dahin, hole das ab, bring das zu dem, rede also mit dem, löse so das Rätsel und rede mit dem. So dieses, man wird von A nach B geschickt
auf gut Deutsch, oder? Also vieles findest du einfach, indem du, also du wirst zu vielen Rätselnebenaufgaben und so gar nicht geschickt. Die findest du einfach, wenn du rumläufst. Und manche davon haben auch, bringen dir was. Zum Beispiel gibt es die Merlin-Rätsel. Wenn du davon eine gewisse Menge löst, kriegst du dafür immer mehr Inventarplatz. Also ich glaube, alle, das fängt irgendwie an mit 2, dann 4, dann 6, 8 oder 10. Und dann kriegst du halt immer 4 Inventarplätze, weil das Inventar ist nicht besonders groß. Und da hast du halt so einen direkten Nutzen aus, wenn du diese Rätsel löst. Andere Sachen, wie zum Beispiel eine Spinnenhöhle erkunden, da findest du halt dann vielleicht Kisten mit Loot, Ausrüstung zum Beispiel. Und die Belohnung für den Nebenquest kann zum Beispiel sein neuer Griff für deinen Zauberstab, einfach nur eine reine Optik, ne, irgendwas, was schön aussieht. Apropos, was super geil ist, von Anfang an haben sie ein Transmog-System eingebaut. Das heißt, du findest teilweise sehr beknackt aussehende Kleidung, gerade wenn es so um Gesichtssachen geht, also wie Masken und sehr verrückte, strange Brillen. Die kannst du dann einfach ausblenden oder auch, also alles, was du findest, wird sozusagen in deiner Sammlung abgelegt. Auch wenn du es verkaufst, hast du es noch und kannst es dann einfach jederzeit anwenden. Absolut genial. Kannst du ja halt deinen Charakter dann so bauen, wie du Lust hast.
Also schon ein großes Service-Game an der Stelle, wenn ich das so,
so
höre. Das tut schon viele Checkboxen der Open World abarbeiten halt, ne?
Also, sehr viele, ja.
Aber ist aber am Ende vom Tag drauf ausgelegt, man spielt so seine 30 Stunden Hauptstory, macht so das Drumherum und ich sag mal so nach 60, 70 Stunden hat man einen sehr großen Amount daran abgearbeitet wahrscheinlich, oder?
Ja, ich weiß es halt noch nicht, aber ich würde denken, je nachdem wie, also wenn man so wie ich spielt, braucht man länger, weil ich bleibe halt
andauernd 400 Stunden.
Ich gucke mir halt die Dinge echt an. Also beispielsweise, da gab es irgendwie, gibt es zum Beispiel ein kleines Dorf, das liegt an so einem See und ich laufe dann halt um den See halt auch einmal rum und gucke mir das halt an.
Das ist so crazy.
Ja, aber es ist halt auch so schön.
Ja, aber das ist ja das, was die Entwickler ja wollen.
Ja,
die bauen den Case ja für so Leute wie dich, sonst würden die das ja nicht bauen halt.
Ne? Und vor allem, wenn du dir mal überlegst, wie viel fucking Mühe da drin steht. Da sitzen ja einfach Leute, die das die ganze Zeit gezeichnet haben, die das sich ausgedacht haben.
Das muss ich sagen, also dafür, dass es ein Open-World-Spiel ist, und das ist jetzt vielleicht auch mal so der Bogen, wo wir mal da davon wegkommen, ist es, glaube ich, von der Welt, die ist ja nicht mega groß. Ne? Also ich weiß nicht, mit was es vergleichbar ist, aber das ist schon ein sehr hoher Detaillierungsgrad, was ich gesehen habe.
Der Detaillierungsgrad in den Innenräumen, wie auch in der Außenwelt, ist überall einfach wirklich super und sehr detailliert. Gerade im Hogwarts drin bin ich schwer erstaunt, was du da einfach in den Hallengängen, aber auch in den einzelnen Räumen vorfindest. Das ist also alleine der Raum, wo die Tränke gebraut werden, der Klassenraum, wenn du so willst. Nur wie viele Tische da rumstehen, wo was blubbert und dampft und in den Ecken ist aber dann auch überall Details. Es ist einfach alles voller Details.
Also schon, ich sag mal, für Next-Gen-Software oder Spiele, wie man es will, ist das schon, was ich jetzt gesehen habe, ohne es gespielt zu haben, alles aus vorher, schon eine Benchmark, was sie für dieses Jahr gelegt haben. Und ich glaube, da werden viele andere Spiele. Wir wollen ja heute so ein bisschen auf dieses Open-World-Thema eingehen, schon ein bisschen strugglen, um da ranzukommen, ne?
Auf jeden Fall, ja. Ich wollte nur kurz, weil wir es gerade hatten, zur Spielgröße was sagen. Also die reine Spielfläche, die du in Hogwarts Legacies hast, habe ich jetzt mal geguckt, sind 8 Quadratkilometer. Und zum Beispiel das God of War von 2018 hat 4 Quadratkilometer. Jetzt nehmen wir mal Assassin's Creed, weil es ein gutes Beispiel hat. Zum Beispiel Assassin's Creed Brotherhood hat 1,4 Kilometer im Vergleich zu halt 8 in Hogwarts. Oder Unity, wo du durch Paris läufst, hat in dem großen Paris, was du da belaufen kannst, 2,4. Und das Ding ist fast
über dreimal. Ja, dann ist doch ziemlich groß auf jeden Fall. Ja. Das ist größer als ich dachte von dem, was ich gesehen habe.
Wenn du es jetzt mit Marvel Spider-Man vergleichst, schreiben sie hier 12 Kilometer. Also das sind gerade noch 4 Quadratkilometer mehr.
Ob das hüpft mir das eine Riesenstadt. Jetzt meine entscheidende Frage, dass man nicht so lange über den Harry Potter
Studi da reden.
Ja, das ist
gar nicht aufgefallen, gell?
Wenn wir in einem Raum gesessen hätten, zusammen heute, wäre das einfach möglich. Hätte ich schon festgebunden. Diese Trubadix sind baumgebunden oben irgendwo.
Dann hättest du einen Knebel gebraucht sonst.
Ich teile ja deine Begeisterung für sowas. Das ist die Frage, oder meine Frage ist, gerade bei so Spielen, die sich ja Open World arbeitet, ja gerne mit der Superlative noch größer, noch mehr. Siehe Assassin's Creed Valhalla, da kann ja, du liebst es ja, aber da gibt es ja auch viel Negatives dazu, dass man sich zu schnell verliert. Meinst du, dass das ein Spiel ist, wo man sich schnell drin verlieren würde, wo man schnell zu viel rundherum macht und dann irgendwann einfach keinen Bock mehr hat, die Main Story fertig zu machen?
Nee, gar nicht. Überhaupt gar nicht. Ich finde, die Nebenaktivitäten, die es so gibt auf der Landkarte, also die Menge und so, jetzt, die ist sehr gut durchdacht und wohl portioniert. Es ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich würde sagen, genau richtig. Und es ist so, dass die Story, es wird dazu, der ich gar nichts sagen werde, weil das wäre, da wäre jedes Wort, finde ich, nimmt was vom Spaß weg, spoilt zu viel. Und zwar, es startet im Prinzip, finde ich, sehr filmartig, sehr fulminant und spannend. Cineastisch, ja, es hat mich direkt am Anfang direkt gecatcht, sodass ich immer, oh, was kommt denn jetzt hier? Ah, was ist denn jetzt da? Ach, cool, da, guck mal. Und man wird richtig stark und schnell reingesogen, bevor man dann wirklich in Hogwarts ankommt und hat einen wirklich tollen Start. Also das haben sie sehr, sehr gut hinbekommen, finde ich. Und wenn du halt durch die Open World läufst, musst jetzt nicht jede Spinnenhöhle oder so da machen oder auch vielleicht nicht jedes Rätsel abgreifen. Müssen tust du es ja eh nicht. Der Unterschied zu Assassin's Creed ist aber, Assassin's Creed hast du halt irgendwie 70 Dörfer in einem von den vielen Bundesländern von dem Gebiet, was du da gerade bereist, in Griechenland oder Co. Und da stehen halt immer so drei Hansels drin rum, die haust dann um und dann ist so eine Kiste, da kommen irgendwie drei Goldmünzen raus. Diese Kisten gibt's auch in Hogwarts Legacy, wo du halt hier und da einfach nur mal Gold rausbekommst und dir was im Spiel zu kaufen. Aber das ist halt bei Assassin's Creed die typische Ubisoft-Formel. Die gibt es hier in diesem Ausmaß bei weitem, finde ich, nicht.
Das finde ich sehr gut. Dieses Reputative, du machst immer wieder dasselbe, klettert einen Turm hoch, erkundet die Welt, dann geht man wieder dahin, dann tut man das Dorfälteste erschlagen, das die Tochter entführen, das macht man dann in jedem Ding. Das ist ja auch sowas, was, ich sag mal, gerade so Spiele wie The Witcher 3 ja irgendwann mal komplett aufgebrochen haben, die dieses reputative Sachen machen, die der Charakter gar nicht machen würde.
Die Nebenquests von Witcher 3 sind ja der neue Goldstandard. Es gibt immer, sage ich mal, die Welt vor Witcher 3 und die Welt nach Witcher 3, was Nebenquests angeht. Es kann sich halt heute keiner mehr erlauben, irgendwie.
Doch, Ubisoft erlaubt sich das jetzt mal wieder aufs Neue.
Bei denen ist aber System, ne? Das ist ja die Ubisoft-Formel. Ja,
du musst halt Bock drauf haben halt.
Du musst Bock drauf haben, ja.
Dabei ist halt, ich finde, bedeutungsvoll, das war jetzt die Frage für mich, für Hogwarts, wie reputativ sind die Nebenquests?
Also das kann Aufgaben. Ich vielleicht bei meiner Spielzeit noch nicht so gut beurteilen.
Okay, dann müssen wir das mal hinten anstellen.
Ich kann nur sagen, was ich bisher erlebt habe. Das war halt so, na klar, ist jetzt nicht jedes Nebenquest wie bei einem Witcher so eine total eigene und oft tiefe Story für sich. oder bedeutungsschwer, sondern da gibt es natürlich irgendwie so einen Typ, der sagt, oh, ich habe irgendwie meine Karren mit Waren von A nach B geschickt und ich habe die nie wieder gesehen, die sind wahrscheinlich von bösen Räubern irgendwo.
Das habe ich ja noch nie aus dem Rollenspiel gehört.
Genau, und dann musst du halt diese Wagen zurückholen. Das sowas gibt's auch, aber ja, sowas gibt's auch. Punkt.
Aber ich sag mal, wenn das einmal vorkommt oder von mir aus ein abgewandter Form dreimal, gehe ich das ja noch mit. Aber wenn das dann so Richtung Ubisoft, mir macht das in jedem Gebiet einmal, ja, in jedem Gebiet,
genau,
dann bricht für mich auch diese Open-World-Formel. Und das ist ja auch das, wo wir schon öfter drüber gesprochen haben. Wie gut funktioniert eine Open-World? Würdest du sagen, die funktioniert hier gut? Oder fühlt man sich so, ich muss das und das und das machen, um dem Spiel Genüge zu tun?
Nee, das gibt's überhaupt nicht. Also bisher überhaupt nicht. Das ist einfach so, du brichst irgendwo hin auf, weil zum Beispiel dein Auftrag etwas weiter entfernt von Hogwarts ist und auf dem Weg kommst du durch verschiedene Dörfer und Gegenden und guckst halt, was da so geht. Da gibt's dann mal Kleinigkeiten wie, da ist ein Marktplatz und da sagt jemand, oh shit, eins von den fiesen Tierwesen oder so oder irgendein böses Viech macht hier in der Gegend rum, kannst du da mal gucken, ob du uns helfen kannst, sowas gibt's natürlich auch. Kann man da machen oder einfach lassen. Du nimmst dir auf dem Weg das mit, was du willst. Aber es ist nicht so überwältigend von der Menge her wie bei einem Skyrim und nicht so pflichtgebunden wie bei einem Assassin's Creed.
Ja, ich finde nämlich, und jetzt gehen wir mal ein bisschen von Hogwarts weg, glaube ich.
Lass mich noch einen Satz vielleicht damit.
Aber nur einen.
Okay, einen lang, mit Kommas.
Nee, in der Funktion war in der Schule schon immer mein Punkt. Mach.
Ja, also was schön ist sozusagen, wenn ihr einfach... Ja. Bock habt auf wenn ihr einfach Lust habt auf ein schönes Abenteuer, was ihr vielleicht auch mit wem zusammenspielt, wo ihr euch den Controller abwechselt, einfach mit Kumpel oder mit der Freundin diese Welt gemeinsam erleben zu können. Vielleicht seid ihr am Ende beide noch oder ihr selbst Harry Potter Fans, dann ist es natürlich schon mal ein Riesenbonus für euch, dass ihr in diese Welt selbst als Charakter jetzt so tief einsteigen könnt. Den Punkt hatten wir noch gar nicht, aber das ist halt auch noch was vielen Fans wirklich was bedeutet. Für mich ist das zum Beispiel vergleichbar, wenn jetzt von Telltale das Spiel kommt zu, hilf mir auf die Expanse, genau, dass ich in diese Expanse-Welt rein darf. Das ist für mich zum Beispiel vergleichbar, wie wahrscheinlich für Harry Potter-Fans jetzt in diese Welt abtauchen zu dürfen. Und ihr werdet, auch wenn ihr euch nur in die Hauptstory haltet, einfach eine schöne Harry Potter-Geschichte spielen mit genau der ganzen Magie und dem Zauber, den die Filme ausmachen. Und jetzt schwinge ich den Zauberstab zum Ende einmal durch die Luft.
Aber dazu, jetzt bin ich der drauf rumreitet. Würdest du sagen, ein 12-Jähriger, der Bock auf die Bücher hatte, der die Filme liebt, hat da genauso Spaß dran wie ein 25-Jähriger? Oder kann ein 12-Jähriger, was ja so ein bisschen vielleicht auch die Zielgruppe ist, das Spiel auch spielen? Ist das für ihn machbar?
Ich würde sagen,
oder ist das für ihn überfordernd?
Also es ist so, es gibt sehr viele Zauber und du hast dann vier verschiedene Zauberräder, die A4 Zaubern belegt sind und da muss man halt oft, je nachdem wie du dir das belegt hast, weil du es selber belegen kannst, hin und her swappen und auch ich komme da manchmal durcheinander. Wo war jetzt nochmal der Feuerzauber? Und wenn man sich da ein bisschen eingespielt hat, geht das gut von der Hand, aber am Anfang ist es halt, also anders, du lernst die Zauber Stück für Stück, aber wenn du dann viel davon hast, musst du dir gut überlegen, wie du die anordnest, weil du die oft in Kombination miteinander, zum Beispiel Gegner ranziehen, Feuerzauber draufhauen, weil der halt nicht so eine Range hat.
Aber ich sehe gerade diese riesige Bewertung von 95% der Nutzer. Das sagt ja für mich im Vergleich zu einem anderen Spiel, das Open World ist, das super viel gehasst wurde, dass es gesagt wurde, es ist eine Open World. Und oh nein, das sind ja voll die starken Gegner. Ich kann das ja gar nicht handeln, weil ich ja voll der Dulli bin. Du weißt, auf welches Spiel ich anspiele.
Ja, ich denke schon.
Also du sagst, das deckt eine sehr große Bandbreite an Zielgruppe ab.
Um das jetzt mal abzuschließen.
Absolut. Es ist handelbar. Dem, was ich gesehen habe, hat es ja auch einen sehr guten Charme, so wie du es rausgestellt hast.
Total.
Genau. Und es ist eine handelbare Open World, die keine Ubisoftischen Züge annimmt. Das ist doch mal ein gutes Statement als für unsere Zuhörer, dass man mal vielleicht so Geschmäckle bekommt, wo das hingeht. Weil ich habe jetzt zum Beispiel das Spiel, was ich eben angesprochen habe, ist ja Elden Ring.
Genau.
Da war ja von vornherein dieses Thema. Es wurde gesagt, Dark Souls als Open World. Jeder Dark Souls-Veteran wusste, was da für eine Scheiße auf einen zukommt.
Ja.
Also mit Scheiße meine ich, das gibt eine harte Nummer. das in der Open World zu machen, wo ich keine Marke habe, wo muss ich hin, keine Questgeber habe, die sagen, laufe hierhin, laufe dahin, du hast kein Leitfaden von irgendwelcher Story, die dich da durchführt, wie es ja bei allen Dark Souls-Spielen oder Souls-Likes ist, von From Software. Und das in der Open World hatte ich von vornherein Angst. Und dann kommen Benutzerbewertungen, die man sich durchliest, wir hatten es ja schon mal, wie wir das reviewed haben, die dann sagen, ich gebe nur 5%, also von 10 Sternen ein, das kann ja keiner spielen, ich raff ja gar nichts, ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss, hier sind ja gar keine Aussichtstürme, auf die man klettern muss, also wo mit diesem Thema, das ist ein Open-World-Spiel, Leute in ein Genre gelockt wurden oder sich haben reinlocken lassen, die am Ende das gar nicht handeln können. Das war ja so mein Punkt. Ne?
Die einfach nur gelitten haben, so wie dein Charakter im Spiel.
Ja, die dann halt sagen, oh, ich bin super gut in Assassin's Creed Valhalla, dann kann ich das ja bei Elden Ring, ist ja auch nur ein Open-World-Spiel. Weißt du, und es gab ja viel, lest dir die Reviews durch. Und Elden Ring verfolgt ja eine ganz andere Formel in dem Spiel. Weil ich meine, es gibt auch Speedruns, wo das Leute in 30 Minuten durchrennen. Ne? Da brauchen wir nicht drüber reden.
Was mir immer noch völlig, also
Wahnsinn.
Ich meine,
Wahnsinn.
Das ist krass.
Aber als normaler Standardspieler, der halt auch sagt, okay, ich bin Souls-Spieler, der weiß, ich muss so viel wie möglich erkunden und so viel wie möglich mich in diese Welt begeben, damit ich überhaupt eine Chance habe, dieses Spiel zu spielen.
Also, ist ja nicht so, also zur Erklärung, weil du in dem Spiel
Progress
an Orte gehst, genau, du gehst aber an Orte, um ja auch irgendwie stärker zu werden, um es dann eben auch aufnehmen zu können mit gewissen Gebieten und Gegnern.
Du hoffst halt bessere. Es ist ja kein loot-basiertes Spiel in dem Sinn, dass du wie bei Diablo oder, keine Ahnung, Destiny oder du bist in
Borderlands
unendlich viel Loot bekommst, wo du sagst, ich gucke nur nach den Stats. Es gibt halt nur das eine Schwert, dass das die eine Sache kann. Und das gibt's halt nicht 30 Mal. Das, oder die eine Rüstung oder den einen Summon. Und in dem Moment, wo ich das auch gespielt habe, gab es auch noch keine Videos, die du dir angucken konntest, wo irgendwas ist. Das heißt, du hast von dir aus so viel wie möglich erkundet, um an guten Stuff ranzukommen, an gute Waffen, an Sharps, um das weiterzuentwickeln, um dich selber weiterzuentwickeln, um Seelen zu bekommen, um stärker zu werden, weil die Bosse gerade am Anfang so stark sind, du gehst da hin und wirst instant weggefickt von denen halt. Und dann merkst du, okay, ich muss mir vielleicht erstmal das südliche Gebiet hier mal geben und hab das noch nicht gefunden. Nur allein an das Reittier ranzukommen. Es gibt Leute, die haben nach 20, 30 Stunden das Reittier nicht gehabt, weil die nicht wussten, was man dafür machen muss. Das Spiel erklärt dir das halt einfach nicht. Und dann wäre es halt gerandet. Aber das ist halt, From Software hat an der Stelle für mich ein Genre, wo ich immer mit struggle, dieses Open-World-Genre ist ja eine Spielart, für mich revolutioniert, weil das war das erste Mal seit langer, langer Zeit, wo ich 150 Stunden in der Open-World gesteckt habe und es sich nicht angefühlt hat, wie ich klapper hier alles nur dem Spiel zu Willen ab, sondern ich habe das mir zu Willen abgeklappert.
Du hast sozusagen nicht in jedem Dorf für jeden Bauern die 10 Schweine gekillt und zurückgebracht, dann die
das gibt's ja da
das
gar
Miet.
Nicht, ne?
Genau, ja. Also es ist alles mit Bedeutung aufgeladen.
Du machst das alles, aber die Welt ist geil, die Welt ist super bedrohlich, die Welt ist sehr düster und es ist ein bisschen so, wie du es eben bei Hogwarts gesagt hast, die Zahnräder greifen dann an und es funktioniert in sich. Was ich ja bei Ubisoft-Spielen, die ich ja früher auch gespielt habe, und ich gucke ja auch immer mal Assassin's Creed Valhalla-Videos und so, aber da merke ich immer nach 10 Minuten, das ist mir einfach zu viel. Und es ist, du machst das dem Spieleswillen, nicht dem Spielerfolgeswillen. Das ist immer so ein bisschen dieser Punkt, was man zum Beispiel bei The Witcher auch nicht hatte.
Das hat ja Ubisoft auch selbst jetzt gemerkt, würde ich da mal einwerfen, weil die arbeiten ja an, glaube ich, 3 neuen Assassin's Creed-Spielen,
ja,
wenn
so,
ich es noch geil, richtig. Und,
ich gute.
Und das geht ja eines
von Qualität, wenn man an 3 sagen gleichzeitig arbeitet.
Nee, aber sie haben ja Mirage und Co. ne, wieder aufgenommen, dass die Leute das Assassin's Creed wieder so ein bisschen wie früher wollen, also eher mit einer, sage ich mal, einer linearen Story, die sich mehr in einem begrenzteren Gebiet oder in einer Stadt bewegt und die halt auch ein ganz klares Ziel hat, auch wieder mit mehr Sneak-Anteilen und so. Und ich gehöre, also ich habe ja wirklich alle Assassin's Creed gespielt und auch viel Zeit auch in die Open-World Assassin's Creed gesteckt, die auch gut waren. Aber auch ich sehne mich total nach diesem ursprünglichen Assassin's Creed-Erlebnis und ich bin kein großer Sneak-Fan, überhaupt nicht. Aber das war halt genau das, was die ersten Assassin's Creed so krass ausgemacht hat. Ja. Und ich finde es gut, dass sie jetzt da diesen Weg wieder gehen. Ich glaube, das wird auch sehr gut funktionieren in dem Neuen, was sie da jetzt abliefern werden.
Ja, genau. Wenn man jetzt auch zum Beispiel guckt, Cyberpunk haben wir ja schon sehr viel drüber gesprochen.
Aber nicht genug.
Nicht genug. Eine riesige Open World.
Ja.
Aber auch da habe ich 100 Stunden reingeballert, 100 Stunden plus, weil diese Spielwelt und der Charakter und die Story, es ist ja schon am Ende vom Tag auch ein Story, ich sage an Donner, am Ende vom Tag, ein Story-driven Game. Also du hast ja dann diese ganze Geschichte weitet sich ja über diese ganze Stadt aus. Du kommst immer in neue Gebiete. Du arbeitest dich in der Geschichte weiter voran. Du erlebst viel von dieser Welt rundherum, die sehr faszinierend ist, muss ich sagen. Und das ist ja, wie wir ja vorhin gesagt haben, Goldstandard zu Witcher 3. Für die anderen zwei kannst du nicht sprechen. Du hast eine Welt, die sich dir immer wieder neu entschließt. Andere Fraktionen, die du dich nicht anschließen kannst, wie bei Skyrim, wo du dann irgendwann der Chef von der Diebesgilde, Magiergilde, bla 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 bist. Sondern du bist halt diese Rolle da drin und diese Welt erschließt sich dir. Und alles, was du machst, hat immer so dieses Gefühl, ich mache das, um die Story voranzutreiben oder um meinen Charakter besser zu machen. Und bei Elden Ring hast du ja eher meinen Charakter besser zu machen, als Story voranzutreiben.
Es kommt aber auch dazu, dass das halt so dieses, es gibt natürlich noch nicht so viele Spiele, die sich mit einer sehr großen Cyberpunk Open World oder einer großen Cyberpunk Open World, die versucht, möglichst realistisch den Alltag in der Zukunft abzubilden, beschäftigen. Ne? Also da, bei Fantasy sind wir alle total übersättigt, was das angeht. Aber das Frische ist ja hier, dass das auch so lebensnahe Quests sind, in Anführungszeichen lebensnah. Aber zum Beispiel, hier ist jemand, der jemand anderen manipuliert, weil er will, dass eine Wahl in der Stadt in einem Bezirk anders abläuft. Weil wenn er an der Macht ist und der gehört dieser Corporation an, dann wird er halt dies und das tun. Und dass du halt immer, wenn du jetzt einfach auch nur töte den und töte das Aufträge gemacht hast, dann war da aber immer was irgendwie mit verbunden. Zum Beispiel die Geschichte in dem einen Bordell, ne? Oder und so weiter und so fort. Dass da dann halt immer ein bisschen mehr dahinter steckt als, oh, da war jemand Böses, der hat was Doofes gemacht, sondern dass es immer ein bisschen komplizierter ist. Und dann liest du da auch die Einträge in den Terminals, die da stehen und so, und erfährst halt auch, was da im Hintergrund abgelaufen ist. Und das sind oft ganz tragische Geschichten, wo du halt mitfühlen kannst. Also die dich dann auch irgendwie, ich würde jetzt sagen, tief ergreifen. Ja, nicht immer, aber manche schon. Und die dir irgendwie dann so einen Hintergrund dazu geben, der das dann abhebt von einem, ich bin hingegangen und habe 10 Gegner in diesem Gebäude gekillt. Du gehst da raus nach dieser Mission und nimmst was von dieser Welt mit.
Das ist genau der Punkt, ja.
Das wird immer deeper.
Wenn man drüber nachdenkt, es gibt ja die besten Spiele, die in den letzten Jahren richtig hochgeratet wurden, in den letzten Jahrzehnten, sind meistens Open-World-Games. Siehe GTA.
Ja.
GTA 4, Total. 5, 5000, was weiß ich. Ich meine, das wird ja immer wieder neu aufgelegt. Ja, zum Beispiel auch bei GTA, wieder ein Negativbeispiel für mich. Das ist ein super Spiel. Um Gottes Willen, ich will da keinen sagen, dass das ein schlechtes Spiel ist.
Achtung! Achtung!
Aber
die GTA-Community klopft
an. Nein, ich spreche dem Spiel seinen Erfolg nicht ab, um Gottes Willen. Aber für mich, selbe Thema wie bei Skyrim, zu viel.
Wobei, da würde ich an einer Stelle
sagt übrigens der Mensch, der heute Morgen erst No Man's Sky wieder gespielt hat. Na, mal so dazu. Jetzt fast so an Größe angelangen kann, gibt es ja kein größeres Spiel.
EVE Online vielleicht. Zu GTA an der Stelle kurz dieses, was ich da aber noch einwerfen würde. Ich selbst bin kein GTA-großer Fan früher gewesen und es hat sich über die Jahre auch nicht so bei mir eingestellt. Aber bei meiner Freundin ist das so, dass die halt, glaube ich, irgendwann mal GTA 2 oder so damals sehr viel gespielt hatte und auch Lust halt eben auf die neuen Teile hatte. Und ich dann gesagt habe, ah ja gut, dann machen wir das doch mal. Und ich guck dir sozusagen einfach ein bisschen über die Schulter und erlebe diese Welt mit. Und habe dann aber gemerkt, dass bei GTA eben diese Hauptstory, auch gerade beim letzten mit den drei Charakteren,
die schon gut, ja.
Da brauchen wir ist der Hammer. Also
aber das andere rundherum, was geil. Ist immer so der Punkt, was braucht eine Open World, dass er einen catcht oder mich catcht und was stößt mich ab? Also ich sag jetzt mal, von der Sache her würde ich mich wahrscheinlich eher auf einen Hogwarts einlassen, obwohl ich da jetzt vielleicht mit dem Harry Potter Universe nicht so connecte, als dass ich mich auf ein neues GTA einlassen würde. Oder jetzt auch zum Beispiel, jetzt kommt der Elefant im Raum, eins der großen Spiele, das dieses Jahr kommen soll, was ich nicht glaube, dass es kommt.
Ja.
Starfield. Du wirst mich jetzt gleich wieder hassen und viele da draußen auch.
Ich bring mich in Stellung.
Es ist halt ein Spiel, wo ich nicht glaube, obwohl es Sci-Fi ist, mit Shooter-Elementen, mit Roleplay-Elementen, alles, was mein Herz begehrt, glaube ich nicht, dass das ein Spiel wird, das einen lange catcht, weil Bethesda es halt nicht hinbekommt, gute Storys zu erzählen.
Lieber Tim, wir müssen reden.
Ja, nein, wir haben schon öfter darüber gesprochen. Guck dir bei Skyrim die Story an. Du bist der Auserwählte, du bist der, der die Drachenstimme hat, bla bla bla. Lame, nochmal lame. Trotzdem habe ich sehr viel gespielt. Kein Witcher 3 Story. Oder Cyberpunk Story oder ähnliches.
Du hast schon recht. Bethesda hat da seine eigene Art mit umzugehen. Ja. Weil ich sagen muss, dass es da gerade ja auch in Spielen wie Oblivion, wie Skyrim, Fallout 3, 4, 1, 2 gibt es ja auch so viele von diesen geilen Nebenquests, die wirklich tief gehen und die sehr cool sind und die ich durchaus als, wenn man jetzt mal am Goldstandard misst, bedeutungsvoll wie Witcher-Nebenquests sehen würde. Also manchmal auch ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel bei Skyrim das Quest, wo die eine Frau zu dir sagt, du, mein Mann ist verschwunden, der ist vom Beruf Maler und er war in seinem Zimmer und jetzt ist er einfach weg und er ist nie wieder aufgetaucht, was ist los? Und dann findest du halt raus, dass der irgendwie, ich weiß, ist zu lange her, ne, aber mit magischen Farben gemalt hat und ist in sein eigenes Bild aufgesogen worden und dann springst du ihm nach in dieses Bild und dann ist plötzlich die ganze Grafik von Skyrim so wie mit Pastellfarben gemalt, dieses Level, und dann holst du da diesen Mann zurück. Sowas fand ich zum Beispiel total nett und kreativ. Und bei Starfield, ich glaube, da müssen wir folgende Faktoren sehen. Bethesda macht das immer so, dass sie halt in jedem Spiel irgendwas dazulernen oder irgendwas Neues reingebracht haben, was irgendwie eine Neuerung war. Und immer wenn sie ein neues Spiel dann rausbringen, nehmen sie das Beste von den vorherigen Spielen, nehmen das mit und verbessern es gleichzeitig und bringen noch was Neues dazu. Und bei Starfield, glaube ich, kommt das Beste von Skyrim und Fallout zusammen, plus Neuerungen und auch das, was sie gelernt haben auf der Reise dahin in den letzten 20 Jahren und so. Und deswegen, bei Starfield ist ein Punkt, wenn wir von Open World reden, besonders wichtig. Wir haben hier kuratierte Städte, Orte und Planeten, für die sie sich sehr viel Mühe genommen haben, wo die Hauptstory und auch Fraktionsquests spielen werden. Und drumherum gibt's halt etliche Sternensysteme, die man erkunden kann, wo aber die Planeten prozedural generiert sind, also mit Zufallscontent.
No Man's Sky.
Genau, No Man's Sky-artig. Allerdings glaube ich, dass
der Detailgrad nicht so hoch sein wird.
Es wird optisch anders aussehen. Und vielleicht auch jetzt grafisch ist es ja auch ganz anders als No Man's Sky. Aber wenn es um diesen prozeduralen Content geht, glaube ich, wird No Man's Sky im direkten Vergleich die Nase vorhaben, wegen seiner Kreativität und Ausgefallenheit. Starfield, die Devs haben halt gesagt, wir werden das so machen, dass es keine leeren oder kaum leere Planeten gibt, wo ihr hingeht, wo dann gar nichts ist. Also wir werden euch prozedural da irgendwie eine kleine Stadt oder so hinploppen, in der es dann auch Aufträge oder so für euch gibt. Aber das ist sehr repetitiv. Aber das ist halt, wenn ihr Bock habt zu erkunden, dann könnt ihr das halt machen und findet da dann auch Sachen. Das ist einfach nur ein bisschen Fansupport, dass da dann irgendwas ist. Aber es gibt halt eben eine bestimmte Menge an Planeten und Systemen, auf die sie sich in der Story konzentrieren, wo wir dann die hohen Details finden, ne, wo alles ausgearbeitet ist. Das wird aber nicht bei dem Random-Content so sein.
Ich bin sehr gespannt auf Starfield. Also A, glaube ich nicht, dass es wirklich packen, das dies herauszubringen. Es würde mich auch so ein bisschen freuen, wenn sie es nicht machen. Ich meine, sie haben ja jetzt schon mal gesagt, ursprünglich war ja das Ziel 11.11.22, ja, weil sie gesagt haben, es wäre dann genau 11 Jahre nach Skyrim.
Ja.
Aber so das geil. Den Nimbus haben sie ja schon sich selber abgelegt, was ich gut finde. Dass sie sagen, okay, nur wegen dem Datum geben wir keinen Scheißdreck raus, auf gut Deutsch.
Ja, Gott sei Dank.
Aber ich glaube trotzdem, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, also ich würde Geld drauf wetten, dass es am ersten Tag keine 95% bekommt. Oder auch keine 80.
Das ist,
Also ich würde Geld wetten,
ja,
wenn sich drauf einlässt. Weil ich
es glaube, ist schwierig.
Ich glaube wirklich, die...
Da ist was dran?
Machen wir uns vor, Skyrim, Fallout etc., also, die haben am ersten Tag auch nicht funktioniert.
Sie haben, Bethesda-Spiele haben immer, ob vielleicht auch aufgrund ihrer Ambitioniertheit, sehr viele Bugs auch immer gehabt, ja, die sie dann Stück für Stück wegmachen mussten, über die Zeit fixen mussten. Und Starfield, da sie da bestimmt auch neue Dinge, oder da sie ja auch neue Dinge da drin probieren, wird genauso wie jedes andere Bethesda-Spiel darunter leiden, obwohl die das schon möglichst optimal vorbereiten werden. Trotzdem wird es passieren, bin ich ganz bei dir. Und das wird halt sich auch auf die Bewertung einhageln irgendwo. Aber was man auch nicht unterschätzen darf, ich gehöre ja auch zu der Fraktion, die sich so viele Jahre lang ein Weltraum-Skyrim gewünscht haben. Und jetzt kriegen wir das endlich. Und meine Freude ist natürlich riesig darüber, weil ich halt einfach zwar auch Lust habe auf die nächste Fantasy-Welt von denen oder auf die nächste apokalyptische Welt, aber jetzt mal wirklich mit einem Raumschiff von Stern zu Stern in verschiedene Städte fliegen zu können und das in einem Bethesda-Game ist ein riesiger, einer meiner absolut Top 10 Games-Wishes in der Liste mit drin. Und das kriege ich jetzt von denen, was bei mir natürlich ein gewisses Verzeihen für manche Dinge mitbringt.
Ja, das ist klar, da ist natürlich dieses, ich lasse da mal 3 gerade sein dafür, ja. Das war ja bei mir bei Elden Ring auch, da hat ja am Anfang auch, gab es ja auch Sachen, wo ich sage, Mann, müssen die in dem fertigen Spiel sein, aber man lässt das dann halt über sich ergehen. Ich finde halt, dass Starfield oder viele von diesen Open-World-Games, von diesen großen Spielen, sich zu viel Schuhe anziehen. Sie wollen eine geile Open World, sie wollen eine geile Story, jetzt bei Starfield, sie wollen ein cooles Raumschiffsystem, sie wollen aber auch gleichzeitig ein cooles Kampfsystem, hat man ja schon gesehen in den Trailern. Das hat für mich jetzt schon mal nicht so cool ausgesehen, muss ich sagen. So mit der Waffeninteraktion und so, da geht mehr. Auch die Planeten, muss ich sagen, sehr, sehr steril, sehr, sehr kahl. Auch die ganze... Die ganze Formel, die da draufgelegt wird, wie die Architektur der Gebäude aussieht, wie Waffen aussehen, wie Gegner aussehen, wie Raumschiffe aussehen, war jetzt nicht wirklich mindblowing, muss ich sagen.
Wobei Absicht, ne?
Ich weiß aber, was du meinst. Zum Beispiel eins meiner All-Time-Favorite-Spiele in der Beziehung ist ja immer noch die Mass Effect-Trilogie.
Unschlagbar.
Und die haben aber ein, guck dir die Normandy an. Als Raumschiff. Guck dir,
also auch die mehreren Versionen, ne?
Ja, genau. Guck dir die Außerirdischen an, halt, ne? Die anderen Lebensformen, wie durchdacht das war, wie gut die ausgesehen haben.
Welche Spitzenklasse.
Ja. Und das ist die Sci-Fi-Welt, die ich brauche, die ich auch oft in Büchern suche. Die ich versuche immer, und bei Sci-Fi-Büchern genau dasselbe wie bei Fantasy-Büchern. Reputativ, reputativ, reputativ. Bei Fantasy-Büchern ist es immer der Auserwählte, bei Sci-Fi ist es immer irgendwelche Kriege gegen irgendwelche Außerirdische, bla bla bla. Das ist immer too much from the same. Und da ist zum Beispiel Mass Effect, ist ja einer der Vorreiter von Sci-Fi, guten Sci-Fi-Games mit geiler Geschichte. Das muss man BioWare ja lassen.
Und wenn du
den ersten Teil...
Wobei, man sollte Andromeda auch nicht so kaputt machen. Gibt gute Gründe, auf jeden Fall, ja. Aber was geil ist, bei Mass Effect, wenn du den ersten Teil spielst und dir dann als Spieler einfach so denkst, oh bitte, bitte mach das die nächsten Teile, dass die Story verknüpft ist, dass das irgendwie ne, alles zusammenhängt, bitte mach das, dass das funktioniert. Und dann sagen die, ja, wir servieren es auf dem Goldtablett, wir haben es aber auch noch perfektioniert für euch und wir haben es halt so göttlich gemacht, wie man es gar nicht mehr geiler machen kann, bitteschön. Und du denkst dir dann, wie krass, das hängt ja wirklich alles zusammen, es entwickelt sich alles weiter, boah, was ein Kracher, ja.
Deshalb hat mich diese viel zu sterile Optik von Starfield überhaupt nicht so gecatcht, muss ich sagen.
Übrigens, das ging mir tatsächlich oder geht mir tatsächlich genauso wie dir. Ich habe es auch als steril wahrgenommen und da bin ich nicht so ein Fan von, wenn das alles so steril dargestellt ist in Spielen. Ich glaube aber, dass da der erste Eindruck noch sehr trügt. Ich glaube, das Spiel hat da wahnsinnig viel zu bieten.
Ja, man hat's aber das haben sie noch gesehen, nicht. Du hoffst das.
Ich hoffe,
das war aus deiner Gutmütigkeit, weil du willst, dass es geil wird. Aber du und ich haben noch nichts gesehen. Du hast dieselben Videos gesehen wie ich, wie alle anderen auch. Du hoffst.
Ein bisschen was hat man ja gesehen auf den Städten, die sie gezeigt haben, also auf diesen Social-Orten. Und die, finde ich, sahen schon sehr verspielt aus und so.
Ja, aber es sah für mich nicht fancy genug aus, muss ich sagen. Es ist zu grau in grau, will ich jetzt nicht sagen. Das hört sich jetzt hart an.
Ist dieser Hard-Sci-Fi-Ansatz.
Das ist ein sehr guter Punkt.
Es
fühlt sich so an, ich weiß nicht.
Ich weiß, was du meinst. Ich bin mir auch, gerade wenn man von so einem bunten, verrückten No Man's Sky kommt, in das man viel Stunden gesteckt hat und wo man zwischen den Sternen hinhergereist ist, um die verrücktesten Viecher zu sehen. Ich habe neulich übrigens so einen total krassen Dinosaurierplaneten gefunden. Ich hab vielleicht viele Planeten in No Man's Sky gesehen.
Nicht abschwinken.
Nein, ich wollte nur sagen, der schicke ich dir gerne mal die Koordinaten, weil so eine krasse Jurassic Park Welt hast du noch nie gesehen.
Ich habe keine Ahnung, wie viele 100 Planeten aktuell erkundet. Also ich habe auch schon einige. Egal, lass uns dann. Also Skyrim ist natürlich viel. Deshalb habe ich das auch nicht als Beispiel gebracht, weil er sehr viel auf farbenfrohe, verrückte Punkte setzt. Die sind ja manchen auch schon zu viel. Die dann sagen, jede Welt sieht aus wie die Erdbeerknalli. Bundi-Welt ist ja, gibt's ja auch viele, die das nicht geil finden. Deshalb bleibe ich lieber so ein bisschen bei Skyrim. Bei Skyrim sag ich schon, eher bei Mass Effect, obwohl es ja auch keine richtige Open World ist. Ne? Du hast ja auch nur so einen beschränkten Handlungsspielraum, sag ich mal.
Beschränkten Freiheitsgrad,
ja, genau.
Auf jeden Fall.
Aber was ich jetzt zum Beispiel, ich habe mir die Tage nochmal die Starfield-Videos angeguckt, weil ich ja auch mit der Überlegung dann spielen muss, ob ich mir noch eine Xbox zulege oder ob ich das wirklich über den Computer spielen will. Von daher wäre es mir lieber, es kommt nächstes Jahr, da ist auch die Möglichkeit, eine Xbox gescheit mal für gutes Geld ranzukommen, besser. Dann, man läuft, er landet auf dem ersten Planet, er oder sie oder was auch immer, steigt aus und läuft so mit seiner Waffe da rum. Das hat schon nicht cool ausgesehen, fand ich. Da ist Cyberpunk 10 liegen oben drüber, nur allein von dieser Waffengeschichte halt, ne? Und dann kommen da die ersten 4, 5 komischen Aliens aus dem Boden, wo ich gedacht habe, ach, guck mal, die Krabben von Skyrim haben sie auch eingebaut. Die sind halt nur größer. Und es war halt die Animation, wie die weggelaufen sind, wie die aus dem Boden gekommen sind, wie die da zu viert an einem vorbeigehudelt sind. 100% Skyrim. Und da habe ich gesagt, alle, diese Viecher haben mich doch bei Skyrim schon genervt die ganze Zeit. Weißt du? Oder diese, das ist so eine Mischung aus diesen Krabben und diesen komischen Viechern, die auch noch Zeug nach dir geschossen haben. Wie heißen die? Keine Ahnung. Oh Gott,
weiß ich auch gerade nicht, aber ja. Ich weiß, was du meinst.
Das habe ich 1:1 gesehen und damit ist schon für mich so ein bisschen. Und also, du guckst dir No Man's Sky an, du guckst dir Mass Effect an und bei Mass Effect sind außerirdische Aliens, die einfach cool aussehen.
Ist total ausdiversifiziert bei Mass Effect. Du hast halt wirklich irgendwie viele eigene Kulturen dort, die auch Tiefe zumindest zeigen, ja, also zumindest durch diese eine Person, mit denen du interagierst und natürlich auch, dass du ja, du lernst ja auch diese Kulturen tiefer kennen über die Zeit.
Das fand ich mega.
Und das war eine der großen Stärken von Mass Effect. Und was mich bei Starfield, ich hatte noch einen ganz anderen Aspekt, der mir so ein bisschen am Anfang auf den Bauch geschlagen hat, muss ich auch sagen. Und zwar, es fühlte sich so langsam an, fand ich. Ja. Also ne, diese Schrittgeschwindigkeit, die der da, zumindest bei dem, was sie bisher gezeigt haben, hatte, fühlte sich für mich ein bisschen zu slow an. Da gab es ja noch ein paar Death Diaries, da sieht es dann wieder ein bisschen schneller aus, so kampftechnisch und so. Also der erste Eindruck hat, glaube ich,
sehr behäbig angefühlt. Sehr
genau, behäbig. Ich glaube, das war aber vielleicht trailerbedingt ein falscher Eindruck. Es wird nicht super schnell sein, aber ich glaube schon, dass es so nicht so ganz so träge ist, wie der erste Eindruck hat vermittelt. Und ich glaube, es wird kommt sehr darauf an, wo man sich in dem Spiel aufhält, je nachdem, wie bunt und so es da ist und dieser Harz, also je nachdem, wie detailverliebt oder verrückt die Welt aussieht. Ich glaube, da werden die schon auch noch einiges in petto haben, was wir nur noch nicht gesehen haben. Und letztendlich, ich glaube, dieser Ansatz mal zu sagen, wir machen Hard Sci-Fi, also wir versuchen irgendwie die Raumschiffe so zu zeigen, wie die aussehen könnten, wenn halt die NASA die in 300 Jahren gebaut hat, ist ja auch mal was, was man sonst nicht so oft sieht. Finde ich vielleicht gar nicht schlecht, ist mal was mehr oder minder Neues. Warum nicht?
Ich hab Bock drauf, dann schließen wir mal das Starfield-Thema ab. Ich hab Bock drauf, aber gecatcht hat's mich jetzt. Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn das rauskommt, nehme ich erstmal 3 Tage Urlaub. Momentan nicht.
Ich bin noch in dem Modus drin, in dem ich nehme mir 3 Tage Urlaub, aber das schwankt noch.
Momentan schwankt es mir zu stark. Und wenn ich überlege an die 3 Tage Urlaub bei Cyberpunk, was ich mich dafür gehasst habe. Aber jetzt mal, weil wir zum Ende dieser wunderbaren Episode über aktuelle und zukünftige Open World Games, obwohl wir jetzt wieder nur die 4, 5 abgehandelt haben.
Aber
obwohl ich das mit Hogwarts Legacy sehr interessant fand.
Ich denke, wir haben aber auch, wir mussten ja irgendwie mal Beispiele hier verketten, um das eine gegen das andere abzuwägen. Und da haben wir halt, glaube ich, die besten Vertreter so mitgenommen. Ne?
Wäre für mich mal so eine Gretchenfrage. Findest du heutzutage, vielleicht auch so ein bisschen auf unsere Altersklasse abgezielt, ne, weil man einen normalen Job hat und halt nicht jeden Tag irgendwo ran kann, sind einmal von der Seite des Users, des Spielers her, Open World Games noch zeitgemäß und ist es für den Entwickler zeitgemäß, so ein Wagnis einzugehen überhaupt? Das wären für mich mal so, also einmal Voice of the Customer, wollen wir so große Open World Games haben, um uns da 100.000 Stunden drin zu verlieren? Oder sage ich lieber, nee, dann nehme ich lieber 5 Spiele, die so 30 Stunden Content bieten, dafür aber gut sind, nicht verbuggt sind, die einfach aus einem Guss sich anfühlen, was ja Open-World-Games oftmals nicht haben. lieber drei Spiele, die eine gute Story haben, die durchgehend gut erzählt wird, wie ein langer Film. Will ich mich selber verirren in der Welt? Will ich mich selber verlieren in der Welt? Wie Skyrim, wo die meisten sagen, ich habe überhaupt keine Hauptstory verfolgt. Ich habe einfach mal einen Charakter gespielt. Wo geht da die Reise hin? Was würdest du sagen?
Also, da ich...
Schwierige, große Frage.
Es ist eine große, aber auch eine spannende Frage und auch, glaube ich, eine ziemlich zentrale Frage, wenn es um diese ganzen epischen RPGs oder Open-World-Games, die aus den eigentlichen RPGs hervorgegangen sind, ist ziemlich zentral. Ich meine, ich bin ein alter Pen-and-Paper-Gamer. Ich habe mit der ersten Dungeons & Dragons-Version in Deutschland angefangen, Pen-and-Paper zu spielen. Also ich habe die ganz klassische Nerd-Sozialisation hier genossen. Und natürlich habe ich auch damals... Als das alles nur auf dem Blatt und dem Papier mit der eigenen Fantasie geschehen ist, aber ich schon PC-Enthusiast war, davon geträumt, dass wir irgendwann mal digital ganz tolle Welten von Spieleentwicklern gezeigt oder vorgelegt bekommen. Und so ein Oblivion oder sowas oder ein Morrowind war dann irgendwann da und eine große Begeisterung. Das war aber auch in dem Sinn frisch und neu und in der Form hatte man das noch nie gesehen. Heute hat man schon ganz viel davon gesehen und erlebt. Witcher, Skyrim, Oblivion, Fallout und Co. Wir haben schon eine ganze Menge erlebt jetzt. Und da stellt sich halt die Frage, jetzt wo mein junges Ich, was damals davon geträumt hat, so viel schon erlebt hat, brauche ich das jetzt noch? Kann ich mir das zeitlich überhaupt noch leisten, managen und mit meinem Leben vereinbaren? Weil das ist eine ernste Frage, die sich in unserem Alter leider stellt. Das ist nicht mehr so ohne alles. Gerade wenn es darum geht, 150, 170, 180 Stunden irgendwo zu versenken. Und dann gibt's auch noch was anderes, was damit reinspielt, nur um mal jetzt so die einzelnen Aspekte aufzuzeigen. Wenn man sich auf so ein Spiel einlässt oder auf ein MMO, wie ich zum Beispiel jetzt seit 9 Jahren an Destiny an der Nadel hänge, ja, du hast halt weniger Zeit für andere Games. Ja. Wenn ich Destiny nicht gespielt hätte oder so manch anderes Game nicht, wie viele andere Spiele ich ausprobiert hätte, erlebt hätte von Jump'n'Run über Beat'em'up, mein ganzes Scope wäre viel breiter gewesen. Ich hätte viel mehr mitgenommen. Und ich bin öfter mal oder manchmal ein bisschen traurig darüber und denke mir so, ja, Mist, da hast du echt eine Menge verpasst, weil du halt sehr viel Zeit oder ich sehr viel Zeit in bestimmte Titel, die mich sehr glücklich gemacht haben, gesteckt habe. Und jetzt ist es so, wenn jetzt so ein Starfield rauskommt, ich weiß, da gehen 200 Stunden rein über die Zeit. Das muss nicht in einem Jahr passieren, aber auf die Dauer schon. Skyrim hat mich 10 Jahre, 11 Jahre lang unterhalten und ich habe letztes Jahr in 20...
Die man 10 Stunden durchspielen kann, ne?
Genau, und wo du es jetzt sagst, ich habe so lange dieses Spiel installiert gehabt auf meiner Platte, ich habe es letztes Jahr, hatte ich diesen epischen Moment, wo ich es deinstalliert habe, nach den ganzen 10 Jahren und ich habe letztes Jahr erst die Hauptstory fertig gespielt, nach 10 Jahren,
genau, das muss ich dir mal geben. Das ist aber ein sehr guter Punkt, den du gebracht hast. Spiele ich 100 Stunden, 200 Stunden was, wo ich Spaß dran habe? Auch wenn es nicht cineastisch ist, sondern einfach, weil ich sage, ich habe jetzt Feierabend, ich setze mich jetzt hin, ich mache jetzt mal einen 4000. Gilden Raid bei Destiny. Mhm. Oder sage ich, ich habe jetzt die Woche das vierte Spiel abgeschlossen, von denen aber 3 eigentlich nicht geil waren. Weißt du, also ja. wir vergleichen das ja dann immer mit God of War oder was weiß ich. Das, von den Spielen gibt es ja auch nur 3 im Jahr oder 4.
Ja,
wenn du dir anguckst, welche Spiele wirklich mal gut sind oder wo ich auch gut finde, es gibt viele gute Spiele mit Sicherheit, aber wo ich sagen würde, und ich habe hier einen riesen Pile of Shame, den ich noch abarbeiten muss. Ich habe noch God of War, das Remake von Dead Space, auch leider noch Fallout. Last of Us, wo ich irgendwann mal abarbeiten muss, und am Ende sitze ich hier, habe eine halbe Stunde Zeit am Tag oder eine Stunde, wo ich sage, heute zocke ich mal und dann mache ich mir No Man's Sky an. Das, wo ich sage, ich mache mal eine halbe Stunde mal was, mache mal hier, mache mal da. Genau. Keine Story, gar nichts. Einfach nur so Entspannung.
So ein Spiel wie No Man's Sky, ist ja ganz gut, dass du es jetzt nochmal angesprochen hast. Das ist für mich ja auch Play to Relax. Also das ist
genau
ein Spiel, da weißt du, ich kann jetzt eine halbe Stunde rumfliegen, ich gehe in den Orbit, da sind 1000 Sterne, ich fliege mal zu dem Blauen dahin, dann guckt man einfach, was passiert und wenn man dann ausmacht, ist es überhaupt nicht schlimm, weil das Spiel genau will, dass du dieses Erlebnis hast und dich nicht zwingt, irgendwelche Quests abzuhaken. Es geht einfach nur ums Erlebnis selbst und ums Chillen. Und bei einem Starfield hast du natürlich eine Story, die du abschließen willst und so weiter. Und nochmal den Unterschied.
Du hast ja selber gesagt, du schließt ja gar nicht ab.
Ey,
das ist ja bei Skyrim auch die Story nicht abschließen.
Ja doch, ja, nach aber halt nach 10 Jahren. Aber ich hab's
was ja andere in der ersten Woche gemacht haben.
Bei Skyrim, das ist richtig, bei Skyrim ging es mir um die, und auch schon bei Oblivion und so, ging es mir um die Hauptstory eigentlich am allerwenigsten in dem Spiel. Ich wollte eher, du wachst da auf als niemand, ne? Also du bist da einfach die Rolle, die du dir ausgedacht hast und fängst an, die Welt zu erleben. Das ist das, warum ich diese Spiele spiele. Ich bin dann einfach jemand in dieser Welt und ich laufe durch ein Dorf, da gibt's eine Geschichte und wenn die mich interessiert, folge ich dir und dann schaue ich einfach, was passiert. Und bei Mass Effect wirst du ja sehr von einem Narrativ geführt, was auch sehr schlauchartig ist, was aber trotzdem deswegen nicht weniger spannend oder gut ist, ganz im Gegenteil. Und ich wollte aber nochmal gegenüberstellen, so ein Destiny, in das ich, weiß ich nicht, wie viele Stunden, weiß nicht, ist das was man im Podcast sagt, wie viele 1000 Stunden das
ja, sind? Ja, lieber nicht.
Lieber nicht.
Vielleicht hört es dein Arbeitgeber.
Vielleicht, ja, wahrscheinlich sogar ein paar von der Firma, aber ich meine, ich sag mal, andere Leute stecken tausende von den Stunden in ein Auto. Die alte Geschichte, ne? Jedes Hobby verbraucht Zeit. Es ist nur so, in Destiny hat für mich einen Aspekt, den Skyrim so für mich nicht in derselben Form hat. Also in Skyrim, da schalte ich ab, da bin ich dann als, keine Ahnung, Belior, der Thief, irgendwie unterwegs und versuche mit der Diebesgilde Kontakt aufzunehmen, ne, irgendwo. Und da mal zu schauen, was da geht. Aber in Destiny, das ist ein soziales Spiel, wo ich immer mit anderen Leuten gemeinsam unterwegs bin. Das heißt, natürlich oft auch mit meinem Clan oder so. Das heißt, wir sind dann ja, während wir das spielen, reden wir über das echte Leben, tauschen uns über Filme, alles Mögliche auf, so wie wenn du mit Freunden in der Kneipe sitzt und ein Bierchen trinkst, nur dass wir
halt dabei zocken. Magic spielst abends zum
Beispiel. Oder Magic zockst. Und im Prinzip ist für mich Destiny hat diesen sozialen Aspekt, wo ich immer mit anderen Menschen zusammen in einer aktiven Kommunikation beim Zocken bin. Und natürlich so Dinge entstehen wie Evergreens, Witze, Rituale, die sich immer wiederholen und die ich auch absolut liebe.
Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich glaube, wir sind da inhaltlich ein bisschen abgerutscht, weil das ist ja MMO schon wieder.
Genau,
das ist ja genau das Ziel davon.
Ja, nur
du. Assassin's Creed Valhalla zielt ja nicht da drauf ab und frisst genauso viel Zeit
halt. Ne? Aber du steckst halt eben auch in beides, deswegen spreche ich drüber, in beides steckst du unglaublich viele hunderte Stunden deiner Zeit rein. Das eine ist aber in der Interaktion mit anderen Menschen verbunden, du bist nicht allein. Und bei so diesen RPG-Boliden wie Starfield und Co., da verbringst du halt Zeit nur mit dir selbst. Du bist im stillen Kämmerchen und zockst dieses Game in einem dunklen Raum mit 2, 3 Kerzen an einer Packung Chips. Und bei dem anderen, das ist halt, du bist nicht physisch zusammen, aber du interagierst immer noch mit realen Menschen. Also das sind so, in beides versinkt man viel Zeit, aber es sind zwei ganz unterschiedliche Qualitäten der Beschäftigung, würde ich sagen. Ne? Ursprünglich kamen wir daher auch, wie viel Games und so wir verpasst haben, weil wir so große, lange Games gespielt haben. Im Endeffekt muss man aber doch sagen, es gibt jetzt so Games wie Hi-Fi Rush, was ja auch gerade ziemlich gehypt ist. Hast du mitbekommen?
Ja.
Hi-Fi Rush? Es ist so ein Spiel, in Anführungszeichen ein bisschen Darksiders-mäßig, läufst halt von Raum zu Raum, da kommen dann ein paar Gegner, mit denen fightest du, nebenbei noch ein bisschen witzige Geschichte, nur dass die ganze Welt halt in so einem Beat-Rhythmus ist und du auch mit einem Beat-Rhythmus kämpfst. Und weil das halt viel gehypt wurde, habe ich mir das kurz angeguckt, 1, 2 Stündchen reingespielt und total viel Spaß dabei gehabt. Ne? War total flashig irgendwie. Und ich ärgere mich halt manchmal darüber, oder das war so auf die Aussage von vorhin bezogen, dass ich halt öfter vergesse, dass es diese Perlen oder auch die kleinen und großen Perlen links und rechts vom Wegesrand gibt. Und diese großen Spiele auf der Hauptstraße lenken einen dann doch, finde ich, oftmals zu sehr davon ab.
Ja.
Und man verpasst eigentlich was Tolles nebenbei auch.
Jetzt ist ja eigentlich das Verrückte, bevor wir zum Ende kommen. Diese Thematik, warum lädt sich so ein Spielehersteller sowas auf? Weißt du, was ich meine? Also die Fallhöhe bei einem Starfield für Bethesda ist ja mega hoch. Wenn das nicht funktioniert, wenn die Engine nicht funktioniert, wenn das zu lame wird, wenn die Leute da keinen Bock drauf haben und es gibt mit Sicherheit einen ganzen Haufen, die das raten werden, wir wahrscheinlich auch, dann ist doch dieses uns passiert sowas wie bei Cyberpunk, ist doch die Gefahr mega groß bei so einer Open World.
Ne?
Sie verdienen am Endeffekt genauso 70 Euro da dran, an dem Spiel, wenn ich es für die PlayStation kaufe, wie bei einem 15 Stunden irgendwas Spiel.
Ja.
Was genauso 70 oder 80 Euro.
Also wie ein God of War, was eine begrenzte Spielzeit hat.
Sag mal, ne? God of War ist jetzt ein schwieriges Beispiel, das ja auch mega Production Value hat.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es gibt ja jeden Tag hunderte Spiele, die rauskommen. Die spielst du 15 Stunden und dann hast du 80 Euro verblasen. Deshalb ist für mich immer die Frage, und es geht ja bei so vielen Spielen in den Arsch, dass sie sagen, wir machen hier die geile Open World, wir versprechen dies, das ist ja auch diese Versprechungshaltung vor immer. Wir versprechen dies, wir versprechen das und dann kommt nur Scheißdreck dabei raus. Dann gibt's natürlich Menschen wie du, die sind da sehr, wie gesagt, wir haben nur allein Starfield, wir haben dieselben Trailer geguckt und du interpretierst da was ganz anderes rein wie ich.
Ja, oder will was anderes.
Du, lässt, von dem du Spiel, willst ja. das da rein interpretieren. Und dann catchst du mich jetzt noch oder hast jetzt vielleicht irgendwelche Leute an den Empfangsgeräten gecatcht und die sagen dann, alle wegen dem Blödmann habe ich mir das Spiel gekauft.
Oder wegen dem Weisen, der mir den Weg ins Glück gezeigt hat.
Ja, genau, das bezweifle ich, ey.
Nee, jetzt.
Also der Anspruch oder die Gefahr bei so einem Riesenspiel, dass das nicht funktioniert und dass man in die Fresse kriegt und dass man ein Studio wie CD Projekt Red kurz davor steht, kaputt zu gehen, auch von dem Production Value, der dahinter steckt, ist doch viel höher. Warum machen die das noch? Und du kannst das spielt ja auch auf das, was du eben gesagt hast. Wenn ich Hogwarts spiele und als nächstes Starfield spiele, ist mein Jahr ausgespielt. Ich packe keine 10 Spiele davon.
Na klar.
Also auch da nehmen sie sich gegenseitig die Kunden weg. Wenn ich im Sommer anfange, am 6.6. Diablo 4 zu spielen, dann kann ich wenn ich das richtig spielen will und richtig Bock drauf habe, kann ich 3, 4, 5 Monate gar nichts anderes spielen und werde es auch nicht machen.
Also wobei ich glaube, ich würde eine Sache noch ein bisschen anders sehen. Es kommt immer darauf an, was jeder halt von den verschiedenen Spielen möchte und erwartet. Also jemand sagt vielleicht, oh, Skyrim bietet mir eine tolle Fantasy-Welt, in Anführungszeichen für mich persönlich so wie kein anderer. Und deswegen freue ich mich schon drauf, ich spiele dann einfach die Story und ein paar Nebenfraktionen durch und damit bin ich happy. Der Nächste möchte einfach diese freie Entfaltung seines Charakters, den er sich ausdenkt, für diese Welt spielen und möchte gar nicht groß mit der Nebenquest zu tun haben, will nur erkunden. Also ich glaube, es gibt sehr unterschiedliche Ansprüche von ganz verschiedenen Spielertypen an diese Spiele. Und Bethesda kennt seine Fanbase halt auch ziemlich gut und weiß genau, was die wollen. Und das kriegen die natürlich auch mit immer weiteren Verbesserungen bei der Grafik, bei den Systemen, bei den Möglichkeiten. Aber im Prinzip ist da ja auch eine Formel dahinter, die wiederholt wird, ne? Also deswegen ähneln sich natürlich auch Fallout und Skyrim in vielerlei Hinsicht. Klar, weil sie natürlich auch gewisse Systeme, die sie gebaut haben, wiederverwenden aus Kostengründen und so, ne, Logo. Aber ich glaube, es kommt sehr darauf an, was man davon möchte. Also es gibt ja zum Beispiel auch bei Destiny die Hardcore-Player, zu denen ich mich zwar irgendwo auch zähle von der Zeit, die ich reinstecke, aber ich bin zum Beispiel kein Destiny-Hardcore-Player, der vor allem im Endgame permanent unterwegs ist und der da ganz andere Ansprüche dran hat als ich zum Beispiel. Also es ist schon pro Spiel auch nochmal sehr eine Frage der Ansprüche, die jeder hat und der Perspektiven. Und es gibt dazwischen, glaube ich, zwischen noch eine große Masse an Leuten, die einfach Bock auf ein gutes Fantasy-Spiel hat mit der üblichen Bethesda-Qualität und die wissen, was sie kriegen, wenn sie von denen für 80 Euro so ein Spiel kaufen. Genauso bei einem Diablo und Co., ne? Was ja auch im Prinzip in Anführungszeichen immer das Gleiche ist, ne? Nur halt mit einer anderen Story und mit neuen Systemen und Verbesserungen beim Gameplay. Aber das ist ja auch das, was uns beim ersten Spiel dieser Art jeweils schon so begeistert hatten, immer wieder, ne, wenn die Band in die Stadt kommt, geht man halt immer wieder aufs Konzert. Wegen dem neuen Album, wegen der neuen Lieder, obwohl der Stil oft immer gleich bleibt. Kann man vielleicht ganz gut vergleichen als Beispiel. Ja. Ne? Und ich glaube, bei Starfield ist es jetzt so, ich wollte halt Skyrim schon immer im Weltraum. Das ist mein Hauptaspekt, über den ich mich jetzt freue. Ich kenne aber auch Spiele wie No Man's Sky, die ich damit nicht vergleichen kann, allein vom Budget und Co. schon gar nicht. Aber ich bin mal gespannt, was Bethesda mir zu bieten hat, mit der Chance, enttäuscht zu werden auf jeden Fall auch, oder sogar zu merken, dass es für mich gar nicht funktioniert, was unwahrscheinlich ist, was aber sein könnte. Also insofern glaube ich, du hast als Studium ein sehr großes Risiko, was du damit eingehst. Wir haben es bei Cyberpunk gesehen, wobei hier das Marketing und der Publisher und der Kreator, der Developer, das selbst verschuldet hat. Ne? Sie haben das Ding halt unglaublich krass verkauft über Marketing und haben dann nicht das delivered, was sie versprochen haben. Das war der Fail hier. Und bei einem Skyrim oder bei einem Witcher ist das aber anders. Die sind beim Verkaufen ihres Produkts schon ziemlich nah an dem dran, was du dann im Endeffekt auch kriegst, bis mal die Bugs jetzt ausgenommen. Ne?
Ich also bin gespannt, ob sie das bei Starfield hinkriegen. Jetzt ein anderes Beispiel dafür ist ja zum Beispiel, wenn man sich die Entwicklung von Baldur's Gate 3 jetzt anguckt, von den Larian Studios. Das ist jetzt seit 2 Jahren im Early Access. Also da gibt's ja, wenn das jetzt rauskommt dieses Jahr als fertiges Spiel, gibt's ja diesen harten Knall auf den Boden gar nicht. Weil die haben jetzt einfach schon 2 Jahre lang alles, was scheiße läuft, was die Community scheiße findet, was irgendwo nicht funktioniert, haben die jetzt ja schon rausgefunden. Klar, die haben jetzt halt über 2 Jahre vielleicht auch Spiele verloren schon. Die sagen, hier, ich habe das jetzt schon 100 Stunden Early Access 3-mal gespielt, ich kaufe mir das jetzt nicht nochmal. Oder das nervt nicht. Also sie verlieren ja dadurch, dass sie das im Early Access machen, auch die Kunden, die das kaufen und am ersten Tag scheiße finden. Das und dann immer spielen, weil dann ist ja, die geben ja das Geld einmal aus, dann ist es ja ausgegeben. Aber dann hast du so dieses, wenn ich noch so große Projekte mache, gibt's halt einen Early Access, guckt halt, dass in dem Moment, wo ich jetzt hingehe, ohne Early Access und 80 Euro ausgebendes Spiel kaufe, dass es halt auch spielbar ist. Ob mir das dann gefällt oder nicht, ist ja eine Geschmackssache, hat der Affe gesagt, in die Salve gebissen. Aber wenn das technisch schon nicht funktioniert und aussieht wie, keine Ahnung, ein Spiel vor 10 Jahren, grau Skyrim mit Maschinengewehren, dann hätte ich gern vorher gewusst, bevor ich die 80 Euro ausgegeben habe und es gekauft habe.
Das ist immer das Schöne beim, ich habe ja auch viele Spiele schon bei Kickstarter unterstützt oder auch im Early Access gekauft, teilweise, weil ich es nicht abwarten konnte, teilweise, weil ich auch bei der Entwicklung ein bisschen mithelfen wollte. Zum Beispiel, um darauf mal ganz kurz einzugehen, was ich zum Beispiel cool fand, ich habe so ein ganz klassisches Pixel-Art-Adventure, so ein Cyberpunk-Pixel-Art-Adventure, Born Punk heißt das, von einem australischen Developer unterstützt. Die Typen fand ich, waren so von den Interessen, die selbst haben, einfach mir sehr ähnlich, was die so mögen und aus welchem Grund die dieses Spiel entwickelt haben. Deswegen fand ich die einfach sehr sympathisch, so als Gruppe, war eine sehr kleine Gruppe von Programmierern und die haben einen Discord-Kanal als Server gehabt und wenn ich die Betas zum Spielen bekommen habe während der Kickstarter-Kampagne, also als Backer, bin ich dann immer wieder auch da rein und du hast halt sofort in Kontakt mit denen und konntest dich mit denen austauschen. Und da fand ich, hat diese Feedback-Schleife ziemlich viel gebracht. Zum Beispiel hatten die ein Inventarmanagement-Menü für dieses Adventure, Point-and-Click-Adventure integriert, was ich total schlecht fand, weil immer wenn du ins Inventar gegangen bist, ist das Inventar quasi komplett über den Screen fast aufgeklappt und hat dir den Blick auf das eigentliche Bild versperrt. Und bin ich dann halt auch auf Discord und habe gesagt, ey Leute, das ist aber echt nicht optimal, weil ihr habt so ein tolles Spiel gemacht, was so schall aussieht, wunderschön ist. Und jedes Mal, wenn ich ins Inventar gehe, was ich 700.000 Mal in diesem Spiel machen muss, blendet ihr fast den ganzen Bildschirm aus. Und dann hast du direkt mit denen einen Dialog gehabt. Ich habe denen so meine Schmerzen mitgeteilt und die haben tatsächlich dann einen meiner Wünsche umgesetzt und haben es direkt auf die Liste gesetzt und haben es dann so, wie ich es mir gewünscht habe, umgebaut. Und das ist halt was bei Early Access extrem Gewinn bringt, für einen Spieleentwickler rauskommen kann, wenn er mit seinen Fans direkt redet oder mit seinen Unterstützern und dann halt eben, wie du es auch gerade gesagt hast, diese ganzen Fehler im Vorfeld vor dem Release beseitigen kann. Im Prinzip gibst du denen Geld, machst für die dann noch kostenfrei Beta-Test, ne? Und das ist halt so ein Ding, was kritisieren
wir auch. Nur Win-Win für den Publisher, ja, Moment.
Wobei ich sagen, so ist es, das sehen ja auch tatsächlich viele so. Ich finde immer, wenn ich mitreden darf, wie ein Spiel entwickelt wird, was ich sonst eben nicht darf, dann kann das meistens in den meisten Fällen für mich eigentlich nur von Vorteil sein.
Ich habe gerade eben drüber nachgedacht mal. Wir gehen halt auch immer von der guten Welt aus, ne? Wo ein Tobi und ein Tim irgendwo gute Ideen haben. Machen wir uns mal nichts vor, das Internet und die Leute, die das bashen und alles kaputt machen, die sind halt nochmal, also ich werde hier auch schon immer hingestellt, ich würde immer alles schlecht reden, aber ich schreibe keine Morddrohungen und Beleidigungen im Internet anonym an irgendwelche Spielehersteller. Ich glaube, wenn du das zu offen machen würdest, würde da auch nur Scheißdreck dabei rauskommen. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Wenn du dir das anguckst, was die Leute auf Cyberpunk eingehauen haben,
zu Recht, des Todes.
Inhaltlich zu Recht, aber Menschen aufs Tiefste zu beleidigen und wegen am Ende vom Tag beschissenen 70 Euro alle. Und sie haben es ja, die haben ja jedem das Geld sogar wiedergegeben, wenn du es wieder haben wolltest. Das Spiel ist ja heute auch top-notch, da kann man ja nichts sagen.
Absolut. Jetzt,
klar gibt es dann immer Leute, die sagen, okay, ich finde halt Hogwarts Legacy nicht cool, hat mir nicht gefallen, habe ein paar Stunden gespielt, dann habe ich es wieder deinstalliert, hat mir nicht zugesagt. Ich muss es ja nicht direkt beim Start kaufen. Dann kaufe ich es halt, das passiert mir eh nicht mehr so oft. Dann kaufe ich es halt 4 Tage später, gucke mir schon mal ein paar Testvideos an, habe besser Geschmäckle dafür, ist das was für mich? Und wenn es mir dann trotzdem nicht gefällt, dann ist es halt immer so. Aber dieses, ich kaufe irgendwas, ich habe ganz abstruse Erwartungen an irgendwas und dann werden die nicht erfüllt, hat man ja heute eigentlich nicht mehr. Du kriegst ja auch ohne Early Access schon super viel mit von Spielen und dass du dann halt wirklich mal so auf den Leim geführt wirst wie bei Cyberpunk.
Ja.
Ich glaube, da haben viele draus gelernt. Marketing aber wenn du das, wenn du wirklich Voice of the Customer machen willst, dann wird wirklich eine Scheißdreck dabei rauskommen. Weil die Internetwelt ist, also diese toxische Penner-Welt im Internet ist halt einfach so groß für sowas, glaube ich.
Und das ist ja auch, da kommen wir wieder, da dreht sich schließlich so ein bisschen der Kreis. Da prallen halt diese unterschiedlichen Wünsche und Perspektiven aufeinander, was dieselben Leute vom Spiel wollen. Ich sehe das zum Beispiel bei Destiny immer wieder. Da gibt es eine Fraktion, die halt in Destiny sehr gerne PvP spielt und die immer sagt, Bungie lässt sein PvP links liegen, verbessert da nicht wirklich was. Wir kriegen nur 2 neue Maps in einem Jahr. Was ist da los? Das ist total furchtbar. Und die anderen sagen, ey, Destiny ist ein PvE-Game. Das PvE ist mir viel wichtiger. Und wenn du die dann gemeinsam das Feedback reinschmeißen lässt, sind es ja im Prinzip 2 Gruppen an einem Seil, die Tauziehen machen. Ne? Ich will, dass der Entwickler mehr Zeit in meine Seite des Spiels, die ich lieber spiele, investiere und so weiter und so fort. Und dazu vielleicht auch mal, weil wir gerade dabei sind, ich glaube auch, du hast recht, man kann dieses Fenster nicht zu groß machen, weil dann kommt so viel gemischtes Feedback rein, dass der Entwickler es dann auch schwer hat, das überhaupt zu filtern, zu lesen und zu verarbeiten. Beim Early Access sind es Leute, die Geld vorab ausgeben und die sagen, ich will unbedingt, dass du dieses Spiel machst und ich habe hier auch die Chance, weil ich dich vorab unterstütze, ein bisschen mitzureden. Das kaufe ich mir quasi ein, dieses, in Anführungszeichen, kaufe ich mir ein, dieses Mitrederecht, die Möglichkeit, mitreden zu können. Und die meisten Leute, die Early Access machen, oder ich glaube eigentlich fast alle, bieten halt mittlerweile standardmäßig sowieso Discord-Server und so an. Das gehört zur Kultur mittlerweile dazu. Ganz kurz, einen kleinen Abstecher, den ich extremst minimalistisch kurz halten werde. So kurz, dass keiner, der unseren Podcast hat, jemals glaubt, ich wäre in der Lage dazu, das abzuleisten.
Aber ich werde es tun. Ich werde jetzt schon drauf.
Es beginnt mit einem Wort, wo du sofort sagst, das ist total unrealistisch. Destiny. Ich mach's mal wirklich kurz, weil das sprengt sonst die
Episode. Wäre das okay, wenn ich mal kurz eine halbe Stunde weggehe?
Du könntest uns Öffner besorgen. Fang an. Dann mal im Ernst. Also Destiny hat am 28.02. jetzt den Release von der neuen Erweiterung Lightfall. Und das ist der absolute Hammer.
Das hast du bei den anderen Erweiterungen auch schon gesagt.
War ja auch immer so. Vor allem The Witch Queen, die letzte. Aber warum ist es diesmal so besonders? Ganz kurz gesagt, Bungie hat am Anfang eine recht komplizierte Entwicklung von Destiny hingelegt. Da wurde viel Content zusammengeschnitten. Da wurden aus Papierschnipseln die ersten Teile vom Game zusammengebaut. Das war etwas kompliziert und problematisch alles. Und damals haben sie aber schon gesagt, sie haben einen 10-Jahres-Plan für das Spiel, was oft in der Kontroverse war. Stimmt das wirklich? Ist das nur Blabla? Und jetzt sind wir im 9. Jahr bei Destiny. Und tatsächlich schließt sich jetzt mit dieser und der Erweiterung, die nächstes Jahr rauskommt, im 10. Jahr tatsächlich diese lange Geschichte, die sie 10 Jahre lang seit dem Early Beginnings erzählt haben. Und sie schließt sich auch lore-mäßig und inhaltlich halt schlüssig ab. Und was wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben und was jetzt auf uns zukommt, das ist schon, finde ich, teilweise wirklich atemberaubend, gerade wenn es um die Story geht, weil die einfach, es ist eine krasse Space Opera, die super spannend ist mit super tollen Charakteren. Und die Saga von Dunkelheit und Licht schließt jetzt eben mit den 3 Erweiterungen The Witch Queen, dann jetzt Lightfall und dann nächstes Jahr The Final Shape. Und dann ist diese Geschichte, diese epische Großgeschichte zu Ende erzählt und dann kommt was Neues im Destiny-Universum. Aber dass sie das geschafft haben und wie sie dieses lange Theaterstück jetzt Stück für Stück zum Ende bringen in seinen letzten 2 Akten, wie gut die das hinbekommen, ist einfach echt krass. Also Hut ab, Bungie hierfür. Und sie haben jetzt gerade, war von der Arbeit von München nach Frankfurt auf dem Weg, saß im ICE und sehe plötzlich auf meinem Phone so ein neues Video wurde von Bungie gepostet. Und dachte ich mir, oh, irgendein kleiner Happen für die neue Erweiterung, irgendein neuer Teaser. Und sehe so, das Video hat irgendwie 3 Minuten 55. Ich denke mir so, what? Fang an, das zu gucken. Und dann ist es ein Season-Ending-Cinematic gewesen. Oh my fucking Gott. Ich habe im ICE mit offenem Mund gehockt, habe das Ding 3-mal hintereinander angeguckt, wirklich so total abgenerdet. Und was du da zu sehen bekommst als Destiny-Fan und Spieler, das war einfach nur epic. Das war einfach nur so krass. Und sie haben es halt auch so drauf, diese Cinematics zu machen. Was ich damit sagen will, ist, auch wenn ich so viel Zeit in Destiny in den letzten 10 Jahren letztendlich oder 9 Jahren meines Lebens investiert habe, so viele hunderte von Spielstunden, ist es halt auch geil, wenn nach dieser ganzen investierten Zeit ein Spiel wie eine Filmserie oder eine normale Serie, die dich wie The Walking Dead oder so eben auch 10-12 Jahre oder so unterhält, das dann als Spiel schafft, in diesem Medium Spiel, dich so lange immer wieder neu begeistern zu können, dich überraschen zu können. Und dann, wenn ich zurückgucke auf die gesamte Zeit und auf mein Spielen des Spiels, stelle ich fest, dass ich als Spieler diese epische Reise gemacht habe. Ich habe 10 Jahre mich durch die Story durchgearbeitet, um jetzt eben auch das epische Ende mitzubekommen. Wie als ob ich 10 Jahre auch eine lange Buchreihe gelesen habe, in die ich mit 1500 Seiten jedes Jahr, was weiß ich, in die ich auch viel Zeit investiert habe. Nicht vergleichbar, klar, aber manchmal kann es sich auch lohnen bei dem richtigen Spiel, wenn man viel Zeit reingesteckt hat, bekommt man auch was wirklich krass emotional auch Ergreifendes zurück. Und so ist es jetzt für mich mit Destiny, dass seinem Lore-Ende für diesen Abschnitt entgegengeht. Das muss man erstmal schaffen als Entwickler, über so eine lange Zeit das hinzubekommen. Also wirklich, Bungie, Applaus, bravo, bravo. Und deswegen kann ich jedem sagen, der vielleicht Lust hat, in Destiny einzusteigen, und das wird jetzt der letzte Satz dazu, Lightfall, doch, schaffe ich. Wird aber mehr als ein Satz. Es werden in Destiny nicht nur eben die Lore jetzt zusammengeführt, es kommen auch viele neue, coole systemische Verbesserungen bei Destiny rein, so wie In-Game-Loadouts und sowas. Also ich glaube, ein Einstieg in das Spiel, auch wenn jetzt diese Saga zu Ende geht, kann auch zum jetzigen Zeitpunkt sehr viel Spaß machen. Und es sieht sehr groß aus. Und warum hat es mich jetzt getriggert? Weil dieser neue Ort, an dem die Erweiterung spielt, ist nämlich eine Cyberpunk-Stadt, die total großartig aussieht. Also sprich, Destiny macht gerade alles richtig, drückt bei mir auf alle richtigen Knöpfe. Die Erweiterung kommt dieses Jahr raus, gehört für mich zu den wichtigsten Ereignissen dieses Jahres. Ich habe mega krassen Bock drauf und ich denke mal, jeder, der hier Destiny spielt und zuhört, feiert es hoffentlich genauso wie ich. Aber da wir jetzt einen Boliden nach dem anderen hier serviert haben und wahrscheinlich nur jemand von Format vom Obelix das alles verdauen kann, gibt's ja auch noch vielleicht ein, zwei klitzekleine Sachen, auf die wir wenigstens mit dem Finger noch mal zeigen wollten, die auch für dieses Jahr noch relevant werden. Du hast da ja noch eins im Star-Wars-Bereich in petto, ne?
Ja.
Auf das also du wartest.
Ist auch so der, aber wenn man das vergleicht mit diesen epischen Riesenspielen, wo wir eben hatten, also der Tobi redet von Star-Wars Jedi Survivor, ist, glaube ich, so das einzige Spiel, wo ich mich im nächsten halben Jahr überhaupt drauf freue.
Ja. Das ist so
ganz kurz und bündig, dass man da nicht zu tief reingeht. Wenn ich jetzt noch erzählen will, wie gut ich das vorige fand und was da alles geil dran ist, dann sitzen wir noch 2 Stunden hier. Ich glaube, da haben wir dann mal ein schönes Review dazu, wenn es rausgekommen ist. Kommt jetzt am 17.03. Also da Jedi Star Wars Fallen Order ist der Vorgänger. Wer den noch nicht gespielt hatte, absolute Spieleempfehlung, ist für kleines Geld zu haben. Gibt euch das mal, sehr gutes Spiel im Star Wars Universe.
Punkt. So, Punkt. Dann möchte ich noch anmerken, das haben wir irgendwie ja komplett übersehen, als wir über Cyberpunk geredet haben vorhin. Phantom Liberty kommt dieses Jahr raus. Die einzige und große Expansion für das Spiel Cyberpunk kommt noch dieses Jahr. Und es wird einen neuen Stadtteil geben. Ja, viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Ich glaube, es wird richtig geil, richtig Bock drauf. Und ich denke, jetzt, wo das Grundspiel in so einer guten Lage ist, wirst du nicht nochmal den Effekt haben, dass du da am Anfang so viel Probleme beim Spielen hast. Also du wirst auch jetzt dich in die Expansion von Anfang an reinwerfen können.
Ja, ich müsste alles Spiel jetzt nochmal komplett von vorne spielen halt, ne?
Genau, triff Hanako im Embers. Nee. das, als Cyberpunk-Spieler ist man jetzt definitiv getriggert, wenn es darum geht. Also ich glaube, Phantom Liberty wird ziemlich cool. Und ich glaube, da sind auch wieder die richtigen Leute bei denen am Werk. Leider wird es die einzige Expansion bleiben, denn wir wissen ja, dass die da auf Unreal 5 Engine umsteigen wollen für den Cyberpunk-Nachfolger und so, was meiner Meinung nach eine total gute Entscheidung ist. Egal, nicht zu viel drauf reingehen. Phantom Liberty kommt dieses Jahr noch raus. Und zeitnah auch noch Atomic Heart kann man sich mal angucken, wenn man Bioshock-Fan ist. Geht so ein bisschen in die Richtung. Zu guter Letzt RPG, begrenzte Spielzeit aber diesmal und nicht so epic. Es gibt eine Chance, vielleicht eine kleine, dass dieses Jahr noch Vampire Bloodlines 2 nach gefühlt 17 Jahren rauskommt. Zumindest aber, wenn wir konkrete Infos, glaube ich, hat Paradox gesagt, im ersten Quartal dazu bekommen. Genau. Amen.
Darf man das noch sagen? Amen. Wir sind beide nicht in der Kirche, oder?
Ja, nehme ich mir jetzt mal raus. Okay. Weil wir so einen langen Sermon jetzt hier hatten halt.
Ja, du könntest doch als Destiny-Prediger von Dorf zu Dorf ziehen mit so einem GameStar-Destiny-Komplettlösung in der Hand und könntest so wie der Wachturm und so könntest du die Leute zu Destiny bringen. Du versuchst ja bei mir auch immer, dann installiere ich es immer, spielst 3 Stunden ja, und sag mir, ich weiß schon, warum ich da keinen Bock mehr
drauf habe.
dünnes ja. Eis. Aber du kannst doch, falls du mal da einen richtigen Job verlierst, kannst du bei Bungie als
Promoter.
Der Promoter, der Prediger.
Ja,
du kannst dann die Kirche unter der Woche abends, sind die meisten Kirchen ja nicht besetzt, da kannst du die dann Leihkirche quasi, Rent a Church.
Genau, Church of Light, ja, genau. Ja,
und dann kannst du da deine
gibt es schon, das ist was ganz Schlimmes.
Deine oder Destiny, so. Ja, wahrscheinlich schon. deine Destiny Sekte ist zu hart, das ist immer so negativ.
Sind ja schon Millionen drin.
Ja, und dann müssen die dir nur noch dem Bungie nur noch mehr Geld überweisen, was sie eh schon machen. Und dann hausierst du da damit. Und dann wirst du auf der Zeit in Frankfurt so die Leute mit deinem Destiny-Heftchen, wirst du die da überzeugen zu diesem Kult. Kult ist eigentlich besser als Sekte. Kult hört sich besser an.
So, schließt Destiny euch der Vorhut Kult an. Ja, kämpft genau. Als letzte Verteidiger der letzten Stadt auf der Erde. Zieht mit uns in eine epische Saga.
Tobi, schmeiß alles hin. Schmeiß deinen ganzen Job hin. Werf alles hin, ohne Scheiß. Und werd Destiny-Kultprediger. Kultist. Anführer des Frankfurt. Chapter Frankfurt.
Chapter Frankfurt, genau. Das Schlimme ist, es gibt ja tatsächlich schon wahnsinnig viele, die das sehr professionell und auch verdammt gut
machen. Keiner macht
die
das Qualität. So professionell wie du. Wir könnten in der Episode könnten wir über, keine Ahnung, Lego reden oder über, ich weiß es nicht, warum Mineralwasser mit Sprudel besser schmeckt als ohne, und du würdest immer wieder packen, auf Destiny zu kommen. Also du bist da schon, du bekehrst die Leute schon. Das ist so ein Dauerrauschen, das du da schon drin hast.
Das ist eigentlich jetzt der perfekte Moment, um die Rausschmeißmusik anzuschalten. Ich drücke auf
du
den Knopf.
Du willst es nicht wahrhaben. Du willst es nur nicht wahrhaben.
Ich gebe doch. Ich gebe dir recht. Es ist, ja, Destiny ist schon eine krasse Religion.
Ja. Fangen wir schon wieder an. Sonst muss ich den Raum verlassen.
Gut. Nee. Mit Leidvoll ist jetzt Feierabend für heute. Ja. Wir haben, glaube ich, eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben, geschafft. Wenn auch in, glaube ich, epischer Länge. Ja. Oder, nee, Standard? Ja, doch.
Passt. Bei uns halt immer, ne?
Genau. Aber wir könnten natürlich noch, was wir aber nicht tun werden. Ich habe was vergessen, noch ganz zum Schluss.
Nein!
Das ist auch nur ein Satz.
Und der Abspann läuft schon. Wir sind doch scheiß kein Marvel-Film, dass wir immer erst nochmal nach dem Abspann irgendwas machen müssen, damit die Leute überhaupt im Kino bleiben.
Nee, stimmt. Ich wollte nur noch sagen, weil ich es auch vorhin dir ja schon gesagt habe, dass ich es gerne erwähnen will, sonst kommt es komplett dieses Jahr in Vergessenheit. Letztes Jahr kam ein Spiel raus, das hieß Scorn, S-C-O-R-N. Ziemlich crazy, ziemlich eigenartig, und vielleicht guckt ihr es euch einfach mal bei YouTube an. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, aber das wollte ich unbedingt noch loswerden, weil...
Jetzt ist aber Feierabend.
Sonst ist
zum Sonnenimmelland da.
Ja, ich weiß, aber ich wollte das noch unbedingt Scorn
sagen. Ja.
Jetzt aber Schluss.
Ist gut. Jetzt zieh die Reißleine. Abspann Nummer 2. Gut, dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag, eine schöne Woche, eine gute Zeit. Bleibt uns gewogen. Bis denn.